Das folgende Programm, das Sie nun hören werden, ist größtenteils improvisiert und schlecht vorbereitet. Mögliche Beleidigungen sind zwar nicht geplant, können jedoch trotzdem vorkommen. Reißen Sie sich zusammen. Es ist nur ein Podcast.
Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
Werden wir alle sterben, Hank?
Ja, wir sterben alle.
Sie sind so hässlich, sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein.
Warum denn so das?
Abgefuckter Kackvogel.
Hasta la vista, baby.
Wenn es blutet, können wir es töten.
Okay, USA.
Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur Ausgabe 24 von Wir schauen TV, TV-Profis am Tag, TV-Schauer bei Nacht und Tag, im Urlaub, nach dem Urlaub, selbst an Feiertagen. Wir gönnen uns einfach keine Pause. Wie immer live aufgezeichnet in 45 verschiedenen Studios in ganz Deutschland. Valandi selbst heute zu faul in den Rolls-Royce zu steigen. Nimmt von zu Hause aus auf, ist aber gar kein Problem, weil da hat er ein eingerichtetes Studio. In der Very Incapable Podcaster Dennis Pötsch, Gerücht zufolge, sieht man mich in einer On-Air-Rolle, meine Damen und Herren, und die, die noch nicht wissen, was sie werden wollen. Und an meiner Seite, wie immer, der kleinste Riese der Welt, die intelligente Antwort auf die Frage, was sollte ich an einem Donnerstag im Fernsehen ansehen? Der Mann mit dem bald eisernen Kiefer, er ist mein und natürlich euer lieber Herr Valandi, wie geht es dir? Du hast ja ein bisschen Zahnprobleme aktuell.
Ich habe so Zahnschmerzen. Es tut weh. Es tut wirklich weh. Und mir ist mein verdammtes Provisorium dreimal innerhalb von einer Woche rausgeflogen. Es ist wirklich niederschmetternd, aber dafür geht's heute dann umso mehr zur Sache. Nee, das war der Begriff beim anderen Kommentar, den ich immer benutze. Heute geht's nicht zur Sache, sondern wir haben Spaß heute. Denn es kommt ein Film, mit dem du mich überrascht hast, mein lieber Herr Dennis, muss ich sagen. Also, das war mal ein guter Wunsch mit Late Shift.
Ich gerne, ob das jetzt mit Filmwünschen meinerseits ist oder weiblichen Passanten irgendwelchen Stadtparks, wenn ich den Mantel lüfte.
Sprich nicht weiter! Ja, und wir empfehlen natürlich jedem, der das hier hört, einfach auf YouTube Late Shift eingeben. Der Film ist komplett hochgeladen. So viel dazu.
Ja, wir möchten, falls uns jemand in Verbindung bringen möchte mit Filmpiraterie, das streiten wir ja vehement ab. Ich vielleicht ein bisschen mehr als Valandi, der das gerade so geplackt hat, aber grundsätzlich immer auf der Seite des Rechts. Und wenn man Valandis Leuten auf Twitter so mal ein bisschen nahe rückt, auch anscheinend auf der rechten Seite. Entschuldigt das Wortspiel.
Ja, die AfD-Leute, die mir folgen, warum auch immer, schönen Gruß an die. Aber wie gesagt, warum auch immer. Womit wir beim Thema Folgen sind, hat er geschickt den Bogen gespannt, oder?
Ich am Arsch, da hast du aber mal diese Steilvorlage verwandelt.
Ja, ne, also so arbeiten Leute zusammen, meine Damen, meine Herren.
Ich weiß nicht, was wir werden wollen. Papum, da haben wir schon wieder eingerissen, oder?
Heute hauen wir einen Karlauer nach dem anderen. Nein, folgt uns natürlich gerne auf Twitter unter @wirschauenTV, auf Facebook selbstverständlich auch. Da wird es demnächst ein Gewinnspiel geben mit einem Shirt, das ich am liebsten selbst haben will. So viel kann ich jetzt schon sagen. Das Shirt will ich eigentlich selbst haben. Aber danke an Much Media. Die werden wieder was springen lassen. Also auch auf die Facebook-Seite von Much Media gehen. Ein Gruß an dieser Stelle, die uns auch immer sehr supporten. Unsere Folgen, unser umfangreiches Archiv gibt es natürlich auf Soundcloud zu hören. Unsere 23 Folgen davor plus den Intro-Jingle. Den will ich ja nicht unterschlagen. Auf iTunes uns natürlich abonnieren, dringend abonnieren und ein 5-Sterne-Review schreiben. Wir haben ein neues bekommen, das für Zwietracht sorgt zwischen uns beiden, aber das werde ich gleich vorlesen. Außerdem natürlich auf Stitcher uns folgen, auf podcast.de und auf Castbox und natürlich unseren YouTube-Channel abonnieren. Alles untergebracht.
Verzeihung, ich hätte das jetzt natürlich auch weg vom Mikrofon machen können, aber ich habe mir gedacht, ich bin zu eitel für Eitelkeiten.
Ja, der Mann, wie du es angekündigt hast, man spekuliert bald in einer On-Air-Rolle wieder zu sehen ist und da deshalb dem lieben Dennis folgen unter @NachtriderWSTV. Und ich würde mal sagen, du musst dann auch dein Twitter-Handle wieder ändern, oder?
Ich mache ihn noch komplizierter. Ich glaube, einfach eine wilde Reihenfolge von Buchstaben und Zahlen.
Ja, aber da wird man dann auf jeden Fall dann, denke ich, würde man dann auch was sehen, aber das besprechen wir dann, wahrscheinlich wäre das dann bei unserer nächsten Ausgabe, wo wir dann das 25.
unser Jubiläum haben.
Ja, ja.
Endlich. Es war
der Silber-Podcast.
Es war ein weiter Weg für uns zwei. Und ich muss sagen, schon nach 24 Ausgaben, ich kau auf dem Zahnfleisch. Tut mir leid, dass ich dich wieder dran erinnere.
Lass doch mal die Zahnschmerzen. Es tut echt weh, also möchte ich dazu sagen. Ich habe ein bisschen Mitleid verdient jetzt.
Hast du auch. Hast du auch. Aber du bist ja im Gegensatz zu mir ein richtiger Mann.
Ja.
Der es Feminine von sich abblockt, der sagt, ich bestehe zu 110% aus Testosteron. Ja, ich habe Rückenhaar, wie, was weiß ich, andere Menschen ein Vollbart haben. Sowas perlt an dir ab, glaube ich.
Ja, Testosteron. Hallo, ich habe auch keine Haare mehr auf dem Kopf wegen dieses Testosteronüberschusses natürlich.
Hättest du sie aber auch so wegrasiert, weil du einfach sagst, ist geil so.
Ja, gehört sich so. Muss ich eigentlich. Du hast mir ja gesagt, ich soll mir eine Glatze endlich mal rasieren. Ja, kommt bald. Muss irgendwann. Ich habe gesagt, da brauche ich eine Storyline zu.
Das ist kein Problem. Wir haben Post bekommen.
Ja.
Wir
haben Post bekommen. Soll ich zuerst die Bewertung vorlesen?
Wollte ich das jetzt unterschlagen? Aber ich bin mit dieser Anschuldigung, die danach folgen wird, ehrlich gesagt nicht einverstanden. Aber, im Geiste des Zusammenarbeitens gebe ich dir da auch die Chance, deine Behauptung jetzt hier mal zu bringen und ich widerlege es dann. Das erinnert mich ja ein bisschen wie diese Geschichte, die vor 10, 15 Jahren war, als diese 69er-Geschichte wieder hochkam, in dem die ganzen Politiker damals konfrontiert wurden mit Geschichten, die sie 1969 auf irgendwelchen Demos gemacht hätten.
Hör bloß auf, ja. Joschka Fischer ganz vorne. Da war das.
Toilette.
Ja. Ihr habt damals, als ihr 18 Jahre alt wart oder 20 Jahre alt, dies und dies gemacht. Wobei, dazu muss ich sagen, ich habe letztens gelesen, dass inzwischen das Zeitalter ist mit den meisten, also es gibt inzwischen so viele Demonstrationen wie damals. Wie damals und teilweise sogar, ich glaube, das wird überboten. Ich kann mir, also dass davon ausgegangen wird, dass dieses Jahr noch mehr Demonstrationen kommen als damals in 69er Jahrgang.
Aber damals hat man diese Demonstration ja auch noch wirtschaftlich gebraucht, meine Damen und Herren. Heutzutage ist ja eher so, ich habe keinen Job, ich mache einen Blog, ich habe Hartz IV auf die Straße mit dir. Ja. Und das war ein toller Reim, würde ich sagen. Ich hätte da eigentlich ein Stück weit Applaus verdient, aber das Team ist relativ still. Aber ist ja kein Problem. Da gucke ich doch wieder mit Vorfreude in die Zukunft und sage mir, das kann und eher auch nicht schlimmer werden.
Eben. Und wir haben keinen Producer Jeff mehr. Wir sind eh auf der Suche nach einem Producer. Und deshalb, damit das Wort sich weiter verbreitet, sind ja die 5-Sterne-Bewertungen und Rezensionen so wichtig. Und deshalb lese ich unsere kürzlich erfolgte Rezension jetzt vor. Am 6. März schrieb bei iTunes User Cole Salat. Cole, C-O-L-E. Finde ich großartig, das Wortspiel. Mit 5 Sternen. Mittlerweile gibt es ja Podcasts wie Sand am Meer. Ich würde mich da auch als relativ erfahren outen. Was allerdings dieser Podcast, oder ich nenne ihn mal Lebensratgeber, in Anführungsstriche, abliefert, gab es noch nie. Es wird nicht nur irgendein Skript abgearbeitet und dem Hörer etwas vorgespielt. Nein, dieser Podcast ist vor allem eines, nämlich anders.
Ja. Ich glaube, ich weiß, wer es war, weil wir haben nämlich dann per Tweet auch sowas Ähnliches bekommen. Also, das passt.
Durch die gefühlvoll vorgetragenen Dialoge, die im Übrigen mit einem enormen Fachwissen zu überzeugen wissen, fühlt man sich tief berührt und auch ich musste schon ein Tränchen verdrücken. Valandi und Dennis, dein Name richtig geschrieben und meine auch.
Oh, das ist verdächtig.
Ja, das ist sehr verdächtig. Wirken nicht nur wie gute Freunde, nein, man würde ihnen auch ohne weiteres eine romantische Beziehung zutrauen. Warum sonst sollte Valandi das Wort P so oft benutzen? Auf diesen Zug sollte man vielleicht aufspringen, um eine große Fanbase im homosexuellen Lager zu generieren, die ja bekanntlich auf Männer mit Heldenkranz sehr gut anspringt. Ich hoffe auf viele weitere Folgen, gerne auch nackt. Mein Vorwurf war sofort, so wohl formuliert, das warst du.
Ja. Ich kann es aber nicht gewesen sein, weil ich kein iTunes habe. Ich oute mich hier als Android-Nutzer und habe nichts mit Apple zu tun. Falls Apple uns sponsern möchte, ich sage es immer wieder gerne, Apple stellt das beste, zweitbeste Handy der Welt. Und also das sind tolle, tolle Leute, aber es ist tatsächlich nicht von mir, nein. Aber ich finde das jetzt auch angemessen. Ich sehe mich persönlich ja nicht nur als Podcaster, Liebhaber und Hobbykoch, sondern auch als spiritueller Führer von zig Millionen von Zuhörern. Ja, also insofern ist das schon gar nicht schlecht. Und nackt sind wir grundsätzlich.
Ja, also
ich hatte die Geschichte im Stadtpark erwähnt. Und Valandis Fetisch mit dem Wort P, ich schätze, da geht es um Papageien, ist tief verborgen in seiner Kindheit und die Erfahrung, die er damals auf den tropischen Inseln seiner Heimat hat machen dürfen.
Ja, ich konnte als Kind dann nur einen Wellensittich haben.
Du hattest tatsächlich einen Wellensittich?
Zwei sogar.
Wahnsinn.
Ich wollte irgendwann keine mehr.
Und, ja, meine Mutter hat ja mal den Wellensittich ihrer Oma getötet, versehentlich.
Ja. Will ich die Geschichte hören?
Ich weiß es nicht. Sie hat ziemlich heftig an dem Tier rumgeschüttelt. Ja, aber sie war noch jung, ich glaube 24 oder so. Da war ich, glaube ich, auch schon
ein. Oh, Peter. Also wenn ich das sagen würde, würden ja direkt die Hassmails kommen und Peter, nee, das ist nicht bei unseren Zuhörern hier bei Wir Schauen TV.
Naja, man muss dazu sagen, sie wurde ja dann schon vom Leben gestraft dafür. Also hat geheiratet, hat mich bekommen. Das, ich denke, sie hat die Zeit dann abgesessen.
Ja, das stimmt eigentlich. Ne? Das kommt dazu. Ja, danke auf jeden Fall für dieses Review. Immer mehr davon. Das hilft uns nämlich wirklich sehr und wir freuen uns dann natürlich. Und wir lesen sie dann natürlich auch in den nächsten Ausgaben weiter vor.
Ja, und wenn uns hier noch jemand vorwerfen möchte, dass wir uns selbst irgendwelche Kritiken schreiben und unseren Podcast durch das Drücken von F5 im Internet hochbocken wollen, dann streiten wir das ab. Das sind wir zu faul für. Das kann man ganz ehrlich sagen. Kaum Ehrgeiz und sind relativ faul.
Deswegen brauchen wir dringend einen Producer an dieser Stelle.
Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Wollen wir E-Mails und Tweets machen?
Aber sowas. Du hast einen Drucker. Ich finde das großartig, dass du einen Drucker zu Hause hast. Du hast es. Du lebst im Überschuss.
Ich hab den draußen gefunden. Also bei Saturn in der vorderen Ledergasse 33.
Und hab mit denen arbeiten wir nicht mehr zusammen.
Schweine! Wir mögen Mediamarkt. Nein, auch tolle Leute. Saturn ist
genau
super.
Das Gleiche.
Ja. Selbe. Irgendwie schon. Haben wir mittlerweile einen Jingle für E-Mails und Tweets?
Nein.
E-Mails und Tweets, das ist der Jingle, den ich gerade erfinde. Puh. Jetzt geht's einfach an die. Patrick aus Tacherting schreibt. Ich glaube, Tacherting ist bei Traunstein.
Das muss ich jetzt erstmal.
Oberbayern. Ich glaube es. Ich bilde es ein.
Wie hieß das?
Tacherting.
Tachertingen.
Ich glaube, das ist bei Traunstein.
Wo ist Traunstein?
Oberbayern.
Bayern. Oh, schönes Bundesland. Schön, schön.
Mhm. Heimat der Sendegruppe, die nichts falsch machen kann.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich bin Hamburger und alles südlich vom Elbtunnel ist Bayern.
Das habe ich, die Erfahrung, als ich in Berlin halbnackig durch die Gegend sprang, habe ich da auch gemacht. Da war dann, aber es ist ein anderes Thema.
Anderes Thema.
Patrick aus Tacherting schreibt, hallo ihr zwei, hallo du eine. Ich bin 21 und habe Angst, Falten zu bekommen. Ist das seltsam? Ja.
Ich empfehle dazu, auf dem Sender 123 TV gibt es viele Cremes, die sehr regelmäßig angeboten werden in diesen Beauty-Formaten, die für Faltenreduktion sorgen.
Ich finde, Patrick sollte diese Frage mal spezifizieren. Kommt darauf an, wo er Angst hat, Falten zu bekommen. Ich meine, wenn er mal kurz nach unten guckt, vielleicht hat er ja irgendwo schon welche.
Zornesfalten.
Ja, ich weiß es ja nicht.
Ja.
Am Hut. Wissen wir es? Nein. Aber danke dafür. Gabi aus Salzburg. Oh, Salzburg, wir sind international bekannt. Merkst du das?
Ich merke hier, die Übernahme läuft.
Gabi aus Salzburg. Hallo Valandi und Dennis. Valandi übrigens auch hier richtig geschrieben. Bist du die Gabi?
Nein.
Ich ziehe in einem Monat aus meiner Wohnung aus. Soll ich meine noch Mitbewohnerin sagen, dass ich jede einzelne Sekunde mit ihr gehasst habe, oder soll ich es gut sein lassen? Grüße aus Salzburg.
Ich empfehle dazu, am letzten Abend einfach mit einem Wasserglas, während sie schläft, oder mit zwei Wassergläsern, während sie schläft, hin und her zu schütten, das Wasser. Durch das Geräusch steht sie auf, springt auf, dadurch trifft sie dich, wie du mit den Wassergläsern hin und her schüttest. Ganz schnell läufst du raus, sie steht auf und wenn sie es realisiert, sie hat nicht mitbekommen, dass du da warst, denkt sie, dass sie in die Hose gemacht hat.
Johannes aus Stuttgart. Ja, Gabi, ich denke, dir ist jetzt geholfen. Johannes aus Stuttgart, und jetzt wird's verdächtig. Ich habe euch letzte Woche zum ersten Mal gehört. Was für eine beknackte Show ist das?
Stimme ich vorbehaltlos zu.
Alles klar, das war E-Mails und Tweets. Ich denke, das ist wieder sehr erfolgreich heute.
Ja, immerhin gab es die Hass-Tweets nicht auf Twitter.
Doch nicht. Gab's nicht? Ach du guter Gott. Ja. Was ist denn heute auch los? Es driftet ja immer mehr ab, meine Damen und Herren. Aber das ist einfach so. Wir heißen ja alles willkommen. Alles und jeden. Kurz. Das ist bei der Politik, wenn es um Flüchtlinge geht, genauso wie mit dem Podcast.
So kurz vor dem silbernen Jubiläum, das wir dann bei der nächsten Ausgabe zelebrieren werden. Und da freuen wir uns drauf. Aber bevor wir natürlich zu The Late Shift kommen, warnen wir jetzt wieder den Praktikanten vor von Late Night Berlin. Du musst auf Aufnahme drücken, junger Praktikant. Ihr schuldet mir immer noch Geld. Aber du kannst jetzt aufnehmen, denn die alles entscheidende Frage stelle ich jetzt Dennis. Dennis.
Wo er ist? Naja.
Was gibt's Neues an der Front?
Ach, Wallandi, ich kann es nicht oft genug sagen. Und bitte sagt mir nicht nach, dass es in irgendeiner Weise rassistisch ist, wenn ich sage, es ist ein toller Tag für Deutschland.
Entschuldigung.
Ja, nicht so sehr für den ehemaligen Gouvernator. Hast du gemerkt, was ich gemacht habe? Ich habe jetzt Gouverneur und Terminator zusammen, weil es geht nämlich um das Zahnlückenmodell Arnold Schwarzenegger. Richtig, der 70-Jährige musste sich vor ein paar Tagen nach Komplikationen während der Erneuerung eines, ich glaube 1997, wenn mich meine Notizen nicht total anlügen, eingesetzten Aortasventil am offenen Herzen operiert werden. Das musste dann hier komplett aufgemacht werden. Er ist aber bereits wieder wohlauf, meine Damen und Herren. Seine ersten Worte nach dem Aufwachen waren "I'm back". Zufälligerweise waren dies angeblich auch die Worte von Bill Cosby, nachdem die Frauen auf seiner Couch aufwachten. Ich betone aber erneut das Wort angeblich. Ja, weiß ich noch nicht, was das perverse Schwein den Frauen so gesagt hat.
Ganz kurzer Exkurs. Man hat irgendwie Schwierigkeiten, heutzutage Bill Cosby Show zu gucken, oder?
Weil es nicht mehr im Fernsehen läuft oder wegen
was? Nee, wenn ich gucke, habe ich irgendwie immer so... Ich will immer lachen und irgendwie ist komisch.
Ich persönlich, ich sehe das ja als Kompliment. Ja, wenn ich auf einer Party wäre und ich dösel so langsam dahin, dann würde ich mich fragen, okay, wer mag mich, wer hat mir was in den Trink rein? Aber
wie lassen halt was anders. Nee, so. Entschuldigung, weitermachen.
Ich heutzutage. Mal was Sportliches, und Wallandi kennt sich da besonders gut aus. Ein Einbruch beim ehemaligen Fußballprofi Freddy Bobic endete für den Täter auf der Toilette. Das ist spektakulär. Neben den Einbrechern fand die Polizei auch Bobic Fußballkarriere und seine Träume auf einen Job danach. Kam ein bisschen spät, aber das ist mir egal. Das kann man jetzt dann beim Schneiden. Wir sind ja live.
Wir sind ja live. Hier wird nichts geschnitten.
Was wolltest du gerade sagen? Und wiederhol das bitte so oft du möchtest.
Ja, ist der nicht irgendwo gerade wieder ein Manager oder so ein Kram? Ich weiß es nicht.
Welche McDonalds-Filiale in Stuttgart?
Nein, der ist er jetzt. Bei wem ist er denn gerade?
Du googelst gerade. Ich mache mal weiter. Weitere Erfolgsgeschichten aus dem Fußball. Dem Traditionsverein HSV droht der Abstieg in die zweite Bundesliga. Die Spielvereinigung aus Hamburg ist seit der Gründung der Bundesliga 1993 in der höchsten Spielklasse vertreten.
1963.
Entschuldigung, 63 habe ich einen leichten Zahlendreher. In der ersten Spielklasse vertreten. Die älteren Zuhörer werden sich bestimmt noch daran erinnern, Wallandi war womöglich sogar selbst vor Ort, hat das Stadion eingeweiht. Wie soll das jetzt in der zweiten Liga vor allem finanziell weitergehen, fragt man sich. Als möglichen Sponsor für die zweite Liga bildet sich unter anderem der Infoservice 11880 an. Jetzt kommt die Wahnsinnspointe, halten Sie sich bitte alle fest. Leicht zu merken, 11 HSV-Spieler merken in der 88. Minute, dass sie mit 0 Punkten nach Hause fahren. Das war ein richtiger Sensor, oder? Der war nicht schlecht. Also da haut, glaube ich, die Zuhörer jetzt reihenweise vom Bett der eigenen Mutter runter. Ja, skandalöse Neuigkeiten aus der Welt des britischen Königshauses.
Sag mal, was ist bei dir eigentlich gerade los? Ist der Müllwagen da oder was?
Nö, deine Mutter bringt mal wieder das Leergut raus.
Ja, was ist da los?
Ja, keine Ahnung, irgendeiner bohrt. Aber ich kann, ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Da zahlt man zig Millionen Euro, dass das Studio zu Hause richtig hergerichtet wird und dann vergisst man die Isolation.
Ja.
Ich mach mal weiter. Skandalöse Neuigkeiten aus der Welt des britischen Königshauses. Prinz Charles geht nur mit Spezialbett, eigenem Toilettensitz und passenden Edeltoilettenpapier auf Reisen. So steht es übrigens im neuen Buch des Journalisten Tom Bower. Weitere wichtige Artikel, die Prinz Charles immer mit auf Reisen nimmt, sind Charles Lieblingsstofftier, ein paar Bilderbücher zum Vorlesen und zum Einschlafen, Wundercreme für den Po inklusive königlichen Einreiber und ein Bild seiner Mutter, auf dem steht, fein hast du es bum bum gemacht. Der war auch wieder, das war so ein richtiger Late-Night-Joke, glaube ich jetzt. Und falls Sie sich fragen sollten zu Hause, geht das heute auf diesem Niveau weiter? Nein!
Schlimmer.
Wir haben für die anderen Sachen nicht so stark uns Mühe gegeben. Fans von Heidi Klum sind sauer über Heidis Ekel-Post auf Instagram. Da schaut anscheinend noch jemand andere Sachen als dich, halbnackte Schwein, die ganze Zeit. Nein, es handelt sich nicht um ein Video, auf dem sie mit Tom Kaulitz von Tokyo Hotel rummacht, sondern um ein Video von einem thailändischen Markt. Dort filmte Klum, wie Skorpione aufgespießt und für den weiteren Verzehr vorbereitet wurden. Die Fans warfen der Germany Next Topmodel oder wie wir es auch cool sagen, GNTM-Joren, die Verherrlichung von Tierquälerei vor. Valandi, ist es ein Thema, bei dem du, glaube ich, mitreden könntest. Das ist nicht das erste Mal, dass Heidi Klum Vorwürfen ausgesetzt wird. Seit nunmehr 12 Jahren quält sie immerhin die Bevölkerung vor dem Fernseher mit Germany's Next Topmodel. Oh, sollten wir darüber Witze machen? Die arbeitet ja da.
Das andere ist nie zu sehen.
Ist nie zu sehen und ich habe gehört, sie soll eigentlich recht cool sein, weil sie eh weiß, sie kann nichts dagegen machen, aber ihr Vater soll immer so ein klagewütiger Typ sein. Ich glaube, der Vater hat mal die Bild verklagt, weil sie so ein kleines Püppchen ungünstig damals mit dem fetten Italiener gezeigt haben. Wenn jetzt böse Zungen sagen sollten, dass die Frau Klum überhaupt keine Selbstachtung hat und deswegen immer mit so Ekelfratzen ins Bett steigt, sage ich, nein, das ist Liebe. Das ist Liebe und dass die Leute Geld haben, ist reiner Zufall.
Eben.
Neuigkeiten aus der Politik. Wir sollten es heute auch mal mit jeder Seite verkacken, glaube ich. Ja. Ihr habt es, oder Sie, ich weiß ja nicht, wie es jetzt hier in so einem Late-Night-Feeling gerade die Leute angesprochen werden sollten. Valandi, was sagst du?
Ich bin begeistert,
okay. Ich bin begeistert, habt es mit Sicherheit mitbekommen. Facebook geriet in arge Bedrängnis, als publik wurde, dass die beliebte Schaut mich an, ich bin so geil Plattform Daten ihrer Benutzer speichert. Ein Schock für alle, möchte ich hier mal sagen. Also ich bin entsetzt. Wer hätte das
gedacht? Nie im Leben. Niemals.
Grünen Parteichef Robert Habeck möchte dies alles nicht hinnehmen und fordert mit seiner Partei, die Dirty Grünen, sogar die Zerschlagung von Facebook. Und jetzt kommt der Karlauer, meine Damen und Herren. Umweltfreundliche und recycelbare Schläger wurden hier bereits in der Parteizentrale verteilt. Das geht heute richtig gut ab. Ja?
Zu diesem Facebook-Ding. Es waren ja mal 50 Millionen Daten, aber inzwischen haben sie ganz kleinlaut in der Pressemitteilung noch zugegeben. Waren übrigens 87 Millionen.
Ja, aber 87, 50 Millionen, wo ist da der Unterschied?
Echt?
30 Millionen.
Ja, echt? Was soll der Kram? Ist ja noch fast doppelt so viel.
Verkacken wir es doch nochmal in Übersee. US-Präsident Donald Trump, ein paar unter Ihnen oder euch oder wie es auch Valandi gerne nennt, ich bin begeistert, erinnern sich vielleicht an seine Person, relativ unbekannter Mensch. Der möchte die Grenzen zu Mexiko nun von der Armee bewachen lassen. Die Idee hatte er, und das ist kein Scherz, von niemand geringer als der Situation in Nord- und Südkorea, die ihre Grenzen vom Militär schützen lassen. Grund hierfür ist Trumps Meinung über die seiner Meinung nach nicht vorhandenen Gesetze der Grenzüberwachung, Catch and Release, oder zu Deutsch Fange und Freilassen, oder wie Trump es nennt, Ehe. Ah.
das waren die Front News. Hassmails, Bilder von Wikipedia. Der ist für so einen Dreck verantwortlich. Ich bin nur das arme Schwein, das sie vortragen muss. Ich hab's nicht einfach. Das wären jetzt, glaube ich, das wäre sowas bei einer Show, würden die Anklatsche anfangen und ich müsste dagegen schreien und sagen, was soll der Lärm hier?
Ja.
Na, das hat ja Hitler auch nicht anders gemacht. Der hat das Publikum ja auch totgeschwiegen. Ohne das jetzt verherrlichen zu wollen. Was machen wir sonst noch so, Valandi?
Ich habe echt gerade überlegt, wie kann ich jetzt den Bogen irgendwie ziehen? Ist nicht möglich.
Ich bin ja der Meinung, du kannst ja aber aus so einem Loch kannst du dich ja nur, du musst ja tiefer buddeln, um irgendwann wieder rauszukommen.
Ja, deswegen auf der anderen sagen, Seite wieder, wie, ne? Also von daher funktioniert das eigentlich auch sehr schlimm. Nee, das waren mal andere Front News auf jeden Fall.
Ja, im Late-Night-Stil.
Ja, im Late-Night-Stil, mit Absicht hast du es gemacht, weil natürlich Late-Night heute unser Thema ist, denn im Film Late Shift wird die Fackelübergabe der Tonight Show thematisiert in den USA.
Vollkommen richtig. Der Film aus dem Jahr 1996 ist eine Buchverfilmung mit vielen Infos behind the scenes, wie man neudeutsch sagt, oder pervers hinter den Szenen.
Lass doch mal die Zähne aus dem Spiel.
Ja, es tut mir leid. Die Regie übernahm Betty Thomas. Die Dame ist für Sachen verantwortlich wie 28 Days mit Sandra Bullock, Dr. Doolittle mit Eddie Murphy und sie hat auch Private Parts mit Howard Stern gemacht. Eine Größe des Radios in den Vereinigten Staaten. Das Buch kam von Bill Carter, der hat auch das Teleplay dazu geschrieben. Die Stars aus dem Film sind John Michael Higgins, der den David Letterman spielt. Wir haben Daniel Roebuck als Jay Leno.
Jay.
Wie heißt er? Ich kenne den Mann nicht. Nein, ist ja auch ein sehr unbekannter. Jay Leno, Entschuldigung.
Gerade du kennst ihn nicht, genau.
Als Jay Leno, wir haben die großartige Kathy Bates als Helen Kushnick, wir haben Aaron Lustig als Paul Schaefer und Rich Little als Johnny Carson. Und über was kann man denn eigentlich dazu reden? Sprechen wir mal ganz kurz über die Beteiligung von Leno und Letterman überhaupt am Buch. Und die ist nicht vorhanden. Ja, die beiden stehen der Film relativ kritisch und mit Missmut gegenüber. Aber was ich wahnsinnig interessant finde, und da kannst du dann auch gleich mal einsteigen, ist, niemand dementiert das, was dort gezeigt wird.
Ja, natürlich nicht, weil, also erstmal, ich gehe noch einen Schritt zurück. Ich kannte den Film nicht, als ihn dir gewünscht hatte, dachte ich, okay, ich bin sehr gespannt, was das wird. Ist ein HBO-Film, kommt dazu.
Das ist ja den ihr Siegding immer.
Und ich bin also wirklich sehr positiv begeistert von dem Film gewesen. Es widerspricht keiner, weil es halt hinter den Kulissen bei Fernsehsendern so abgeht. Und ich weiß nicht, ob es dir so ging, aber als ich ihn mir angesehen habe, ich konnte eins zu eins sagen, dass es nicht überspitzt,
ja,
sondern es ist so. Selbst Helen Kushnick, das ist, wie sie als Agentin von Jay Leno dort agiert, das ist normal.
Ja.
Das ist tatsächlich so, dass die Agenten richtige Arschlöcher sind. Aber das müssen sie dann auch sein. Ich habe es nicht negativ gesehen. Also ich glaube, die Story müssen wir zumindest so aufklären. Johnny Carson, das kannst du, glaube ich, besser als ich, aber Johnny Carson hat die eigentliche Tonight Show in den USA auf NBC um 10.30 Uhr abends, was 11.30 Uhr, die hat er quasi, also ist in den Ruhestand gegangen und dann ging es darum, wer übernimmt. Und David Letterman hatte ja bereits die Late-Night-Show eine Stunde danach, aber Jay Leno sollte den Slot um 11.30 übernehmen. Also so, Jay Leno sollte den 11.30 Slot übernehmen und Letterman sollte weiter auf 12.30 bleiben. Dann kam es dazu, dass Letterman auch auf den 11.30 Slot geschielt hat. Und daher ist ist dann so eine Art Konkurrenzdenken zumindest insofern geworden, dass die Verantwortlichen sich dann entscheiden mussten zwischen Leno oder Letterman. Und im Endeffekt wurde es Leno. Und darum geht es eigentlich in diesem Film.
Ja.
Und das Entscheidende passiert halt, was hinter den Kulissen da eigentlich alles passiert. Und das ist alles glaubhaft.
Ja, es ist ja nicht nur glaubhaft, sondern es konnte ja auch beobachtet werden. Also es ist keine Fiktion und ein Bill Carter, der für die New York Times hauptsächlich schreibt, der hat sich da schon reingelehnt. Also der kennt alle Beteiligten persönlich, ist da auch teils befreundet mit denen und hatte immer ein offenes Ohr. Und wie du schon richtig gesagt hast, 1992 hat der großartige, wirklich großartige Late-Night-Talkshow-Host Johnny Carson, wie ich finde, mit seinem Dahinscheiden auch die Tonight Show mit ins Grab genommen hat, weil das war die Tonight Show. Alles andere war die Tonight Show mit Jay Leno oder jetzt mit Tonight Show mit Jimmy Fallon. Der hat relativ überraschend bei einer Pressekonferenz für das neue Fernsehjahr bei NBC eben bekannt gegeben, er hört auf nach diesem Jahr. Und dann gab es diese Problematik einfach im Sender. Okay, wer nimmt diesen Timeslot, der ja in Amerika unglaublich lukrativ ist. Also das sind ja Zahlen, da können wir in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zusammen hier nur von träumen. Ich glaube, da kannst du zustimmen. Na, wenn wir ja in Deutschland mal eine Sendung mit 500.000 Leuten plus haben, dann sind wir ja extrem happy. Wenn man in Amerika unter die 3 Millionen läuft, dann bist du ja eigentlich schon ein relativer Langweiler in so einem Timeslot.
Gut, du hast natürlich viel mehr Haushalte.
Ja, ganz klar. Schön, dass du das jetzt auch so runterspielst. Carson war immer sehr, sehr offen und hat gesagt, er wünscht sich Letterman, wie du es gesagt hast, der ja bereits dann mit Late Night um 12.30 Uhr auf Sendung ging und das auch schon sehr, sehr lang und sehr erfolgreich war. Aber da hat NBC wieder mal gezeigt, wir haben da so leichte Probleme. Und zwar das typische NBC-Ding ist, wir können uns nicht von Leuten trennen. Und Leno war des Öfteren schon Guest-Host, wenn Johnny Carson gesundheitlich oder aus anderen Gründen nicht konnte. Und man hat sich von Seiten des Senders gedacht, wir nehmen einfach alle. Und Letterman ist eine sichere Nummer auf 12.30. Wer weiß, wie er auf 11.30 funktionieren wird. Leno ist neu, frisch und hat Helen the Bitch Kushner. Kushnick, Entschuldigung. Hätte ich jetzt Kushner, habe ich jetzt gesagt. Wer ist denn dieser Kushner eigentlich?
Das war ein Catcher.
Richtig. Helen the Bitch Kushnick, die so übrigens hinter den Kulissen genannt wurde. Also Miss Kushnick, falls Sie jetzt mich verklagen wollen, so wie Sie es mit HBO gemacht haben, bitte lassen Sie es sein. Ich rezitiere hier nur das, was ich gehört habe.
Und die arme Frau lebt nicht mehr.
Liebe Nachfahren der Frau Kushnick, falls Sie jetzt gehört haben, wie ich Ihre geliebte Helen hier defangentiere, das ist, dass ich lese eigentlich nur ab, was ich so auf Milchpackungen auf der Straße so finde. Ja. Das habe ich jetzt aber gerade nochmal gerettet mit dieser Entschuldigung.
Ja.
Ja, aber wie du es gesagt hast, Leno bekam die Tonight Show und Letterman war ziemlich, ich glaube, enttäuscht trifft es fast nicht so richtig. Also er war ziemlich angepisst.
Er war richtig angepisst. Es waren halt auch diese typischen Begründungen, die dann, die kommen auch heutzutage. Ja, Leno ist jünger und der spricht das junge Publikum dann an. Das ist der Grund. Es sind halt immer, wenn man in einer Fernsehredaktion arbeitet, sind das immer diese vorgeschobenen Gründe, die kommen. Ja. Es kommen immer die gleichen Totschlagargumente. Egal, wo man ist, es kommt, ja, der spricht die Jungen an. Ja, bringt den frischen Wind rein und all so eine Geschichte. Und es ist hier exemplarisch wirklich sehr gut aufgeführt und das kann man halt überall auch benutzen. Und deshalb auch bei Letterman diese Enttäuschung, die hier dargestellt wird im Film, wobei er natürlich, du hast schon gesagt, er war mit dem Film nicht so wirklich einverstanden, ist ja noch nett ausgedrückt. Er hat ja auch einiges dementiert, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass das gar nicht so war im Endeffekt. Natürlich, er wird nicht sehr in das positivste Licht auch dadurch gerückt.
Ja, er wirkt sehr weinerlich. Er wirkt sehr weinerlich und es ist ja auch verdammt schwer, jetzt Letterman in diesem Film als Privatmann darzustellen. Letterman ist ein unglaublich zurückgezogener Mensch. Also der ist im Gegensatz zu dem, was er im Fernsehen gezeigt hat oder jetzt auf Netflix, der ist ja nicht wirklich outgoing. Der ist sehr für sich selbst und schirmt sich und seine Familie sehr, sehr stark von der Öffentlichkeit ab. Und wenn man dann solche Szenen hat, in denen im Film Letterman auf der Couch sitzt mit der Zigarre im Mund und sich die Tonight Show anzieht und da relativ verzweifelt in diesen Apparat reinklotzt und von wirklich allen Gefühlen umrissen ist, dann ist das einfach eine Interpretation, die den Film ja ein bisschen geschichtlich nach oben treiben soll. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Letterman ja gesagt, nee, so war das nicht. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass er sich jemals eine Ausgabe der Tonight Show mit Jay Leno angeschaut hat, wenn ich ehrlich sein soll.
Warum? Also da kommt es dazu. Es ist zwar, du machst Witze über diesen Spruch, den du in der Redaktion gehört hast. Ich mache Fernsehen, ich gucke kein Fernsehen. Ja. Tatsächlich ist es zumindest so, man ist so sehr mit seiner eigenen Sendung zeitmäßig beschäftigt. Denn es ist ja immer mehr, gerade so eine Late-Night-Show hat ja ganz komische, also man muss unheimlich viel recherchieren und machen, damit diese eine Stunde überhaupt auf die Beine gestellt werden kann. Da arbeiten die Produzenten, die Schreiber und sonst was zusammen. Du hast halt tatsächlich wenig Zeit. Du brauchst eigentlich Personal, die Konkurrenz dann noch gucken. Wobei, da muss man wieder sagen, der Host ist eigentlich derjenige, dem dann schon im Idealfall gut zugearbeitet werden sollte. Ich benutze extra Konjunktiv.
Ja, im Gegensatz zu dem, was hier passiert, deswegen war, glaube ich, auch der Monolog jetzt am Anfang nicht so ganz erfolgreich. Nicht mal dieses abgesprochene Lachen, das du hättest einfliegen sollen, war dabei.
Ja, der ist verdammt.
Jetzt muss man noch dazu sagen, weder Letterman noch Leno werden ja in diesem Film verfeindet dargestellt. Es ist auch fragwürdig, ob diese starke Verfeindschaft, die ja dann all die Jahre danach, besonders nach dem Senderwechsel, immer dargestellt wurde, ob die echt ist. Ich glaube, beiden hatten immer so einen Tick Freundschaft noch füreinander übrig, aber halt, okay, das ist jetzt mein Rivale auf einem anderen Sender. Und in der Zeit, als beide noch bei NBC waren, war ja Leno nichts anderes als der Lead-In für Letterman. Und wir können es jetzt jeden Montag ja bewundern auf Pro7. Ich sage es immer wieder gerne, der Sender, der nichts falsch macht. Wie wichtig so ein Lead-In ist, um überhaupt Zahlen generieren zu können, je später man auf Sendung geht. Ne? Und da ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, mit Big Bang Theory auf Pro7, der übrigens noch andere klasse Formate hat, so ein starker Lead-In gegeben. Und da kannst du es dir nicht leisten, den irgendwie doof zu machen.
Ja, und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, wenn dann immer über Quoten oder sonst was philosophiert und spekuliert wird. So, achtet bitte auf die Quoten, die genau vor euch waren. Wenn die nämlich höher war als die, die ihr gerade bekommen habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr eine ganze Menge Leute mit rübergenommen habt. Wenn die Zuschauerzahl davor kleiner war und danach höher, dann haben eventuell Leute gezielt auf dein Programm geschaltet. Ist auch so eine kleine, wird auch immer gerne mal verschwiegen.
Ja, weißt du, was übrigens absolut kein guter Lead-In für eine Autosendung am späten Sonntagnachmittag ist?
Ich kann es mir vorstellen.
Ein Wissensmagazin mit mir ist absolut kein guter Lead-In für ein Automagazin. Wirklich sehr schmerzhaft diese Erfahrung machen müssen.
Okay.
Ich glaube, wir haben.
Aber ich glaube, es lag an den vielen. Es war ja dieses Wissen-Magazin mit euren 12 Moderatoren. Ne? Das war ja auch eine geile Geschichte. Ich weiß es ja nicht mehr, wie viele das da waren.
Och, das waren locker 43, 44 Leute, werden schon gewesen sein.
Also das war
ziemlich, ziemlich anstrengend. Sprechen wir doch mal über die Darstellung. Der Schauspieler, John Michael Higgins als Letterman, muss ich mir ganz ehrlich sagen, also ich bin wahnsinnig großer Letterman-Fan. Ich liebte die Late Show auf CBS, die ich mir auf Rotrot oder anderen Plattformen gerne mal angesehen habe. Und Higgins hat gesagt, er hat vermieden, sich die Letterman-Show abzugucken, weil er wollte vermeiden, dieses Nachmachen von Letterman. Also er wollte so seinen eigenen Touch geben. Wenn das Ziel war, Letterman nicht zu kopieren, würde ich sagen, ist er daran gescheitert. Weil er hat ja wirklich von der Gestik bis hin zu diesen Pausen oder auch mit der Zunge gegen die Zähne schnippen alles gemacht.
Ja, wahrscheinlich haben die Leute gesagt, er soll sagen, das glaube ich eigentlich auch nicht. Ja. Selbst wenn er es sagt, also.
Das Ding ja, er man muss
ist ja nicht sagen. So, dass im Fernsehen dauernd gelogen wird.
Ah, würden wir nie machen. Würde man niemals machen. Man muss dazu sagen, er hatte niemals die Chance, es vor Letterman zu rechtfertigen. Denn als er eingeladen wurde, und das war kurz nachdem dieser The Late Shift-Film anlief auf HBO, wurde John Michael Higgins als Gast in die Late Show eingeladen. Und Letterman, der alte Haudegen, hat die Sendung so sehr in die Länge gezogen, dass man keine Zeit mehr hatte, Higgins als Gast ranzunehmen, und er wurde danach nie wieder gebucht. Lieber hat also Letterman irgendwelche Einspieler mehrfach laufen lassen, als dass er diesen Schauspieler zu sich in die Sendung reinholt.
Das ist großartig. Das ist so eine großartige Geschichte. Und das zeigt, dass Letterman, wie pisst der war einfach.
Ja. Der muss richtig, richtig sauer gewesen sein. Ich meine, er fand das Buch auch nicht schon sonderlich toll. Ich meine, das ist ja eine dunkle Stunde für ihn gewesen. Du bist Fan eines Late-Night-Programmes, wenn du schon im College bist oder kurz davor. Du arbeitest, du bist die Folgesendung deines großen Idols, und er hat ja auch Johnny Carson verehrt. Carson selbst sagt mehrfach on air, ich möchte Letterman als meinen Ersatz haben. Der soll nach mir kommen. Und dann kriegt ihn dieser andere Typ. Und dann wirst du auch noch in einem Buch, das sich im Übrigen sehr, sehr gut verkauft hat, und in einem Film. Und ich möchte daran erinnern, HBO ist auch eine Hausmarke. Da wirst du ständig daran erinnern, an irgendjemanden muss das ja auslassen. Und dann warum nicht an dem Typen, der dich als weinerliche Mimose darstellt. Ich glaube, Letterman ist nicht so easy feasy, wenn man auf der falschen Seite steht.
Ja, aber das war eine sensationell geile Geschichte auf jeden Fall. Du hattest dieses, wie soll man sagen, Konkurrenzdenken zwischen Leno und Letterman dann angesprochen, ob es dann tatsächlich so war. Im Endeffekt konnte man daraus aber geile Schlagzeilen machen, wenn sie auf unterschiedlichen Sendern sind und quasi Head-to-Head gehen. Mhm. Darauf wird ja auch am Ende des Films drauf eingegangen, dass Letterman am Anfang die besseren Ratings hatte.
2 Jahre lang sogar, ja.
Bis halt die Wende kam. Wer war da zu Gast? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war dann ein Gast da, und als er dann da war, kam dann quasi die Wende und Jay Leno übernahm das Zepter von da an. Ja. Ich werde jetzt, weil der Film ja Hugh Grant um...
Das war die Prostituierten-Geschichte.
Ja, genau. Ja. Darum geht's. Und da hatte er halt da hatte er mehr Zuschauer, und von da an war dann Leno die Nummer 1 in den Late Night Wars.
Ja, man muss jetzt aber auch dazu sagen, und das sage ich wirklich frei von Kritik, weil ich möchte einen Jay Leno nicht kritisieren, der hat diesen Job grandios gemacht. Ich kann einen David Letterman nicht kritisieren, weil dieser Mann ist, da, es gibt überhaupt keinen Grund, negative Kritik an den ranzulassen. Die Tonight Show ist einfach ein Zugpferd für den Sender. Und da wird Kohle reingesteckt. Also da könnten wir zwei ja noch einiges an unserem Körper verkaufen. Wir würden dieses Geld nicht verdienen. Und da kannst du dir natürlich auch Stars leisten. Und ein Hugh Grant, der damals erwischt wurde, wie er eine Prostituierte ins Auto geladen hat, das hat natürlich die Amerikaner interessiert.
Und es hat gewirkt.
Und ich muss dazu sagen, Hugh Grant ist für mich einer der wenigen Menschen, der mit einem Skandal umgehen konnte, und zwar so, dass es seine Karriere nicht gekillt hat, weil seine Antwort auf die Frage, wie das dann war, hat er gesagt, ziemlich schlecht. Ja, hätte ich mal besser nicht gemacht, aber ich habe es gemacht. Warum? Ja, ich war einsam. Also der ist ja großartig damit umgegangen. Aber wie du schon gesagt hast, die Tonight Show ab dem Zeitpunkt nach 2 Jahren die Nummer 1 und blieb dann auch die Nummer 1, bis Jay Leno abdankte. Aber das ist ein Thema, das schließen wir dann gleich noch an.
Ja, apropos anschließen, es war dann natürlich auch ein Platz frei nach Jay Leno, weil David Letterman, das wird ja auch in dem Film nochmal ziemlich schön aufgedröselt. Der holt sich dann auch noch eine Agentur, mit den Agenten, die handeln dann den besten Deal für ihn aus, und er landet dann bei CBS eben. Das war dann so, dass der Platz später, also nach Jay Leno, eingenommen wurde von Conan O'Brien.
Und den Conan großartigen O'Brien. Conan O'Brien, möchte ich dazu sagen.
Der war Simpsons-Writer, das wusste ich gar nicht.
Wusstest du nicht? Von ihm ist die Folge Monorail.
Ach was, das wusste ich.
Ist von ihm geschrieben.
Hatte ich keine Ahnung. Und für mich war es eigentlich so, ich kannte, weil ich nur in Deutschland halt die Late-Night-Shows geguckt habe auf NBC Europe, ich kannte nur Leno und Conan O'Brien. Das war das Einzige, was ich geguckt habe. Für mich war es so, Letterman kannte ich halt nicht. Und damals war es halt jetzt nicht wirklich so. Ich mache einmal fahr's Internet hoch und dann gucke ich mir halt das Original irgendwo an, weil es schon irgendwo auf YouTube oder sonst was ist. Für mich existierte tatsächlich Late Night nur Leno und Conan O'Brien. Nichts anderes.
Du hattest also Letterman nie auch irgendwie im Hinterkopf?
Nee, für mich war das, ich hatte den Namen hier und da natürlich gehört, aber für mich existierte, wenn ich Late-Night-Shows geguckt habe, nur diese beiden Sachen. Und die habe ich auch geguckt. Also da bin ich, da war für mich knallhart, die will ich mir ansehen.
Sprechen wir mal drüber. Du hast also, Leno ist für dich, also wenn man es jetzt ein bisschen umfassend beschreibt, Leno wäre also für dich das, was du mit Late-Night, den ja. Konzept am meisten verbindest.
Ja. Okay. Johnny Carson war eben davor, in der Zeit davor. Und Jay Leno war das, als ich mich dafür immer mehr interessiert habe. Und natürlich parallel lief halt Harald Schmidt. Aber ich habe halt, erstmal fing Jay Leno eine Stunde früher an in Deutschland. Mhm. Das war ja auch so. Es ging ja um 22 Uhr schon los. Und wenn ich dann rübergeschaltet habe und Harald Schmidt hat losgelegt um 23 Uhr, damals auf Sat 1 oder 23.15 Uhr, ja, ich habe jetzt schon den Eröffnungsmonolog von Conan O'Brien gehört und ich fand es einfach besser, bin ich halt da hängen geblieben.
Mhm. Ja. Die Tonight Show mit Jay Leno lebte, wenn ich mir das jetzt so anschaue, also das können auch vielleicht andere gerne machen, schaut euch mal eine Folge Tonight Show mit Jay Leno an und danach eine Folge von Late Show mit David Letterman. Das ist ja, auch wenn das von den das Konzept ist ja ein und dasselbe, das kann man ja nicht leugnen. Die Late Show mit Letterman wirkt für mich immer so ein bisschen erkennbarer durch den Moderator. Und Jay Leno hatte für mich immer so ein bisschen dieses, ich glaube nicht, dass dieser Mensch eine eigene Meinung hat. Verstehst du, was ich meine? Großartiger Stand-up. Also der Monolog von Jay Leno gefiel mir wahnsinnig gut immer. Mhm. Da bringt er den, weil Leno ist ja jemand, der animiert. Der bringt die Leute raus. Letterman ist ja einer, der erzählt einfach und wenn die Leute nicht drauf anfliegen, dann ist es dem egal. Das ist das, was sich ja Harald Schmidt so abgeschaut hat und was ja in seinen Monologen besonders zur späteren Zeit grandios in die Hose ging. So weit gehend, dass er sogar die Anklatscher rausgeworfen hat. Und Jay Leno war im Monolog immer wahnsinnig stark, fand aber, sobald er auf seinem Schreibtisch saß, auf dem Stuhl, war das ja nur noch eine große Werbeshow für den Gast. Und da fand ich Letterman einen Tick spritziger, einen Tick besser, weil der hat einfach eine Sendung gemacht, die komplett toll aussieht, die gut aussieht, er als Host so wirkt, als ob es ihm extrem unangenehm wäre, überhaupt hier zu sein. Und dadurch lebte das ein bisschen. Es war für mich, diese Late Show ist für mich durch David Letterman erkennbarer gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich kann, wie gesagt, den Unterschied da nicht so wirklich, weil ich halt das parallel nicht gesehen habe. Ich konnte halt auch immer, klar, das, was du sagst, Werbeshow für die Gäste, ist halt so. Es waren immer große Schauspieler da, die ihre nächsten Kinofilme dort beworben haben. Oder Hulk Hogan und Eric Bischoff, die ein Pay-Per-View
Wie ich sagte, es ist die Tonight Show und das ist heute auch noch mit Jimmy Fallon, der ein toller Host ist, also wirklich. Aber es ist eine Werbeshow. Wohingegen die Late Show einfach jemand ist, da sitzt jemand eine Stunde lang und erzählt dir etwas und das macht er wirklich hervorragend und da kannst du dich reinsetzen und das genießen. Und die Tonight Show, du brauchst irgendwas dazu, weil Leno alleine ist eher so.
Er hatte dann, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, diese Spielchen, diese Fake Lips, die Conan O'Brien zum Beispiel gemacht hat. Mhm. Er hatte ja auch solche Dinge. Er hat doch irgendwas immer mit Schlagzeilen rausgeholt.
Ja, also der Vorwurf, dass die Redakteure der Tonight Show sich des Öfteren mal an anderem Material bedient haben, war ja über Jahre hinweg laut. Und Conan O'Brien, der selbst riesiger Letterman-Fan war und ist, also für den muss es ja sowieso das Happening gewesen sein, als absolut unbekannter 33-Jähriger dieses Format bekommen zu dürfen. Das muss ja grandios gewesen sein. Und auch dessen Show lebte ja dadurch, es sieht richtig aus, aber es fühlt sich falsch an. Und dadurch entstanden Humor. Viele Sketche, Conan ist auch heute noch sehr geprägt durch Sketche und viel Zwinker, Zwinker. Das, was wir machen, ist übertrieben und übertrieben schlecht teilweise. Wir lassen jemanden als Gott auftreten mit einem schlecht angeklebten Bart und machen einfach mal Witze über irgendwas.
Aber da, ich finde, das funktioniert bei ihm wirklich gut.
Ja,
Also
Conan
da
ist ein
ist
Clown.
das Unterscheidungsmerkmal ist ja sehr gegeben.
Ja, natürlich. Conan ist ein absoluter Clown. Und da fühlt er sich auch wohl drin. Und er ist jetzt, ich glaube, 55 und ist bis heute noch nicht erwachsen.
Ich habe ihn bei einem Podcast letztens gehört. Es war eine, ich weiß
Bei
nicht,
unserem?
nee, leider nicht. Laurie, irgendwas heißt. Auf Earwolf sind ja die ganzen Comedy-Podcasts aus den USA. Und da war er bei einem zu Gast. Es war halt auch eine Live-Aufzeichnung, haben einen Podcast draus gemacht. Es war so geil. Man hat einfach gemerkt, dass er halt auch spontan reagieren kann und daraus eine witzige Situation machen kann. Das war, wobei im Idealfall, nee, das war schon sehr spontan, wie er da reagiert hat. Und das muss man halt auch können. Und das hat mir auch an ihm, also bei ihm hat mir eine ganze Menge auf jeden Fall gefallen. Aber wir sind jetzt quasi eine Stunde in den Slot verrückt, der quasi eigentlich Letterman gehören sollte, nämlich nach Jay Leno. Aber es war halt Jay Leno, der es im Endeffekt bekam. Und dann auch sehr erfolgreich war und erst wann zurückgetreten? Ich glaube 2013 war das so? War das
Endgültig, ja. Es gab ja dann noch, wir müssen dazu sagen jetzt. Warum ist Letterman denn überhaupt weg? Das wollen wir jetzt mal kurz aufdröseln für die Leute, die sich die 90 Minuten auf YouTube, HBO oder sonst irgendwo sparen wollen. Außer die, die natürlich auf Much Media sich diesen Film kaufen wollen, der da bestimmt
Genau.
erhältlich ist auf Nachfrage. Die Zahlen von Leno in der Anfangszeit waren, ach, nennen wir sie jetzt einfach mal, nicht sonderlich gut. Also da gab es einen deutlichen Absturz. Miss Kuschnick hatte sich auch hinter den Kulissen derart aufgeführt, dass weder Produzenten noch Sendechefs sehr begeistert davon waren. Und man hatte Letterman gesagt, hör zu, du bekommst die Tonight Show von uns. Aber erst in 1,5 Jahren. Das heißt, halte hier bitte noch aus. Wir gewähren Leno einen würdevollen Abgang und danach übernimmst du. Hier ist die Problematik. Als dieses Gespräch stattfand, als diese Entscheidung intern getroffen wurde, war Leno gerade im Konferenzraum. Und als eben die, wie man im Englischen so schön sagt, die Suits, sprich die obere, die Chefetage, in diesen Konferenzraum kam, hatte er sich im Kleiderschrank versteckt, dieses Gespräch mitverfolgt und dann telefonisch den NBC-Chef mehr oder weniger, manche würden frech sagen, erpresst. Und zwar indem er die Worte benutzt, den Mann, wenn sowas an die Öffentlichkeit kommt, würdet ihr ja nicht sonderlich gut dastehen. Und das führte dazu, dass die Sendung leider gesagt hat, oh, Dave, hör mal, wird vielleicht doch nichts. Und zu dem Zeitpunkt kam eben das CBS-Angebot. Das war der Grund des Wechsels. CBS Timeslot 11:30 mit der jetzigen Late Show. Nicht
Was
schlecht.
auch und da auch eine Lehre quasi, die ich hier weitergeben möchte, die wir beide, glaube ich, weitergeben möchten. Ich glaube nie, nie, wirklich nie irgendjemanden vom Fernsehen, der dir irgendwas
Ja,
erzählt.
besonders weil es ändert sich ständig etwas und wie man merkt,
Ja.
es braucht nur einen, der sagt, hört mal, Mann, wenn das noch jemand anders erfährt, dann steht ihr nicht gut da. Weil Fernsehen ist besonders die Leute, die nicht vor der Kamera sind, ist so rufgebunden. Wenn der Ruf, und das dieses Sprichwort ist, der Ruf ist ruiniert, lebt sich einfach ungeniert. Das trifft in dieser Branche zu wie in keiner anderen. Weil,
Ja.
ich meine, ich habe die Erfahrung jetzt erst dank dir vor kurzem gemacht. Wenn der Ruf stimmt, dann werden Türen relativ schnell aufgemacht.
Ja,
Und
und an.
wenn du unten durch bist irgendwie, und das muss gar nicht mal über was Wahres
Es
sein,
muss nicht mal stimmen, das ist es ja.
ja, dann läuft das. Und jetzt aber mal zurück, dass man auch ein bisschen diesen Charakter eines Jay Lenos, man kann jetzt viel sagen, aber dass er nicht um die Tonight Show gekämpft hat, das kann man nicht behaupten. Denn wer sich in einem Schrank versteckt, die Leute erpresst und das dann auch noch bei einem Interview freudestrahlend zugibt, das hat für mich schon so ein bisschen, das zeigt ein bisschen Charakter eines Jay Lenos. Und das hat er ja
Ja.
bis zum Ende so durchgezogen.
Man muss halt sagen, es ist ein, es heißt ja so schön im Englischen Cutthroat Business.
Ja.
Und das ist so.
Ja, aber das
es ist tatsächlich so. Es ist nicht schön. Ich wünschte auch, also manchmal hänge ich echt so da, ich wünschte, ich würde anders meine Kohle verdienen. Aber jeder, der sich irgendwie, das meine ich wirklich ernst, jeder, der sagt, oh, Fernsehen, die Traumfabrik. Ist es nicht. Es gibt wirklich viele, die ich auch kenne, die unter Depressionen leiden, nachdem sie da waren. Weil es einfach ein so unfangbar, erstmal ein undankbares Geschäft ist und so hinterfotzig. Es gibt, also, ich weiß nicht, so wenig Leuten, von denen man weiß, okay, die können einem zumindest den Rücken frei halten. Oder sind ehrlich, denn Sendeverantwortliche. Dass da einer ehrlich ist, das ist, ne? Wenn's hart auf hart kommt, jeder für sich.
Ja,
wirklich, und, wirklich sehr gefährlich.
Ja, es ist wirklich sehr gefährlich. Und Leno blieb ja bis zum Schluss gefährlich. Und ich weiß, vielleicht trifft mir jetzt ein bisschen ab. Aber ich finde, es passt zum Thema. Denn The Late Shift geht ja um die Late Night Wars. Und selbst als Letterman die Nummer 2 war, und er hat ja, muss man dazu sagen, er hat diesen Nummer 1 Posten niemals mehr bekommen, war aber in der Popularität weiter vorn. Also Letterman hatte die qualitativ hochwertige Sendung. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, er ist nicht verarmt.
Ja.
Ja, also dem Mann geht es verdammt gut. Aber Leno blieb in der letzten Minute immer noch gefährlich. Und da möchte ich jetzt mal dieses Tonight Show Debakel mit Conan O'Brien ansprechen. Was weißt du denn davon?
Nichts.
Wir müssen folgende Situation, das möchte ich jetzt mal aufdrehen. Jay Leno hatte in seiner Sendung erzählt, ich habe einen neuen 5-Jahres-Vertrag mit NBC unterschrieben. Und meint, das gönnt ihm jeder, das ist ja alles in Ordnung. Man hatte ihn aber von Seiten NBCs dann gesagt, hör mal zu, Conan O'Brien ist das nächste große Ding. Sobald du hier fertig bist, würde deine Tonight Show übernehmen. Das wurde direkt in der Sendung ausgeplaudert. Wir haben also diese Situation. 5 Jahre später kündige ich jetzt an, dass in 5 Jahren Conan O'Brien meine Sendung übernehmen wird.
Darf ich da mal einhaken?
Du darfst.
So ein Bullshit.
Ja, ne?
Im Fernsehen zu sagen, also nicht, dass es im Fernsehen gesagt wurde, aber eine Planung im Fernsehen in 5 Jahren. Du kannst nicht mal eine Planung in 5 Wochen machen.
Ich plane jetzt, und auch wenn es für die Leute ein sehr ein unscheinbares Datum ist, ich plane aktuell nicht weiter als bis zum 18.04.
Ja, zu Recht.
Ja.
Und das ist auch so.
Ja, das ist so. Ja. Das ist mein Termin, den habe ich jetzt vorliegen, der ist greifbar. Weiter kann ich gar nicht planen in meinem Leben.
Ja.
Genau. Und das ist, und wir arbeiten in dieser Branche. Das kann ich jetzt wir können aus der Erfahrung sagen, wir können nicht weiter planen.
Ja.
Also haben wir die Situation, alles klar, in 5 Jahren übernimmt Conan. Diese 5 Jahre waren dann vorbei und Conan O'Brien bekam tatsächlich die Tonight Show. Late Night ging an Jimmy Fallon und Conan zog nach Los Angeles. NBC hatte aber wieder dieses alte Problem, ich kann mich nicht von Leuten trennen. Und anstelle, dass man zu Jay Leno sagt, hör mal zu, schöne Zeit mit dir, auf Wiedersehen, bot man ihn an, zur Primetime, das ist in Amerika in etwa 10 Uhr, eine halbstündige Talkshow zu haben. Das war also nichts anderes als die kleine Version der Tonight Show. Man hatte die Jay Leno Show, gefolgt von den Nachrichten, und danach fing die Tonight Show an. Und jetzt hat man halt was Folgendes herausgefunden. Und zwar, wie wichtig ist denn der Sendename für den Moderator, Kommentator etc.? Denn die Jay Leno Show floppte. Und wenn ich sage, sie floppte, dann meine ich unterirdisch. Ungefähr so wie im Wissensmagazin sonntags spät Nachmittag auf RTL 2. Dadurch war natürlich der Lead-In, durch einen schwachen Lead-In waren die Nachrichten geschwächt und dadurch natürlich auch die Tonight Show. Das sind also verdammt harte Monate für den extrem talentierten Conan O'Brien, der meiner Meinung nach als Tonight Show Host einen großartigen Job gemacht hat, genauso wie er es damals bei Late Night gemacht hat. Diese Show, muss man so sagen, war im Endeffekt 1:1, nur an einem anderen Ort mit einem neuen Studio. Jay Leno wurde dann einfach mal in so einem komischen
ja, auch Podcast-Interview gefragt, ob man denn glauben würde, dass es ihm besser gehen würde mit der Sendung, wenn man ihn wieder auf 11:30 Uhr schieben würde. Und Jay Lenos Antwort war, das ist, ich versuche jetzt gerade ein bisschen Leno zu parodieren, wie es auch Dan Aerobic gemacht hat. Meinst du, wenn ich meinen alten Job zurückhabe? Bisschen wie Dieter Hallervorden, glaube ich. Wir haben ja beide so diese Stimmlage wie eine Fliege, die vorbeifliegt. Und dadurch kam plötzlich intern im Sender wieder dieses Gespräch auf, ey, was machen, was würden wir denn machen, wenn wir Jay Leno wieder auf 11:30 Uhr setzen? Das heißt, die Tonight Show hätte ja zurückgeschoben werden müssen um 12:05 Uhr. Und ich weiß jetzt nicht, für die, die des Englischen mächtig sind, dann wäre das ja nicht mehr die Tonight Show, sondern die Tomorrow Show.
Ja, die Late Night Show.
Ja? Conan O'Brien weigerte sich, und das führte dazu, dass es nach 7 Monaten nur, oder wie Conan O'Brien es so schön sagte, eine Dekade zu früh dazu fügte, dass Conan raus und Leno wieder rein ist. Wir haben also Jay Leno, der einzige Host, der die Tonight Show zweimal übernommen hatte. Und jetzt wieder auch zu seinem Charakter zurückzuführen. Ich persönlich wäre ich die Sende, also wirklich die stärkste Sendung, die mein Programm hat. Und der Sender sagt zu mir, hör mal zu, du machst einen tollen Job, in 5, wir verlängern dich nochmal und dann bist du raus. Und wir haben auch schon den neuen Jungspund da, der dich ersetzen wird. Ich persönlich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich würde nicht vor Ort bleiben und sagen, ja, ich bin in der Lobby, falls ihr mich braucht. Sondern ich hätte den Leuten gesagt, okay, ich gehe zu Fox. Ich gehe zu ABC oder wie die ganzen anderen Sender heißen, und ihr werdet gar nicht glauben, wie viel Scheiße ich euch entgegenschaufeln werde um 11:30 Uhr. Weil er hätte mit Sicherheit nicht das Geld gebraucht. Auch Jay Leno ist ein verdammt reicher Mann. Die Zahlen, die er wahrscheinlich auf einem anderen Sender auch noch erinnert hätte, wären hoch genug gewesen, um konkurrenzfähig zu sein. Er entschied sich aber, den Shitty Timeslot um 10 Uhr zu nehmen, der absolut, und man denkt sich, wieso, das ist doch eigentlich toll für den Zuschauer. Nein, du hast ja über 60 Jahre lang den Zuschauer daran gewöhnt, um 11:30 Uhr beginnt hier Late-Night-Sendeformat. Die gucken nicht um 10 Uhr, besonders nicht vor den Nachrichten. Also das zu machen und sich dann selbst nochmal ins Gespräch für die Tonight Show reinzubringen oder zumindest für diesen erfolgreichen Timeslot, das spricht jetzt nicht wirklich für ihn. Und wenn ich dann auch noch höre, dass er die Sendung übernimmt, also ich glaube, Conan raus an einem Freitag, am Montag danach saß Leno schon wieder im Stuhl. Und das Erste, was er sagt, ist, gib bitte Conan nicht die Schuld. Dann stelle ich mir die Frage, wer hat das getan? Wer gab Conan O'Brien die Schuld? Die Antwort, niemand! Ja?
Und Conan, ich sehe, beziehungsweise ich habe mal parallel noch das gelesen, der landete dann bei TBS.
Bei TBS Turner Broadcast System nennt man es, glaube ich, auch, oder?
Ja, genau. Also das ist auch kein kleiner Player dringend, wenn er bei Ted Turner auf der Payroll ist, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war er nicht mehr Ted Turner, aber eben das große Unternehmen dahinter.
Ja, also da muss man sagen, da hat er Karrieren gekostet. Ist das jetzt böse von ihm oder nicht? Auf der anderen Seite, wie du es schon sagst, ist es auch ein Geschäft, bei dem musst du gucken, dass du irgendwie drin bleibst, ne?
Einerseits genau das und vor allem dann wiederum, also fernab davon, dass es verlogen ist, wird aber auch schnell vergeben. Denn wenn man weiß, man braucht den anderen und man kann nicht im Fernsehen alleine, dann heißt es halt auch im Endeffekt alles gut. Im Endeffekt alles gut, Hauptsache wir verdienen zusammen genug Kohle. Und Leno hat mit NBC dann halt wieder genug Kohle verdient und das passt auch. Aber interessant, dass der Slot vor den Nachrichten, ja, ist ja klar, also ist das Konzept, es bringt ja nichts, wenn da Jay Leno steht, sondern die Leute gucken ja wegen des
Ja,
Konzepts.
und auch noch eine halbe Stunde, also 30 Minuten inklusive Werbeunterbrechung. Ich meine, wir wissen das alles. Das reicht kaum, um auf der Couch mit dem Programm gerade warm zu werden.
Ja, es kommt ja immer, wann guckst du was? Das
Ja.
ist ja auch eine Frage von Programmierung. Es bringt ja auch nichts, wenn du irgendeinen Film, diese ganzen Filme, die wir besprechen, 14 Uhr nachmittags laufen lässt.
Nee.
Es gibt ja einen Grund, warum da das läuft, was immer läuft. Und warum die meisten Sachen, die da laufen, eben nur 30 Minuten oder 60 Minuten lang sind zu der Uhrzeit und nicht 2, 3 Stunden Formate am Stück. Das sind, aber da gehen wir jetzt, glaube ich, schon zu sehr ins TV- bzw. Fernsehprogrammplaner-Detail.
Und das wollen wir auch nicht umsonst, falls es irgendjemand der Falsche hören sollte, nicht, dass wir auch noch einen auf den Sack kriegen. Late Night, um es jetzt mal ein bisschen abzurunden, das Genre wurde und wird auch in Deutschland immer noch versucht. Nicht ganz so erfolgreich, wie es in Amerika ist. Wir geben der ganzen Geschichte noch bis zum Jahr 2022 Zeit, bis Valandi und ich durchstarten. Genau. Aber es gab schon einige Dinge. Ich möchte jetzt noch mal ein paar nennen. Unter anderem Schmidt einander, damals mit Harald Schmidt und dem großartigen Herbert Feuerstein. Wie ich finde, so dieser erste Versuch im deutschen Fernsehen, so eine Art Late Night zu machen mit live gespielten Sketchen, lief einmal im Monat, also sehr kontinuierlich, wie man merkt. Thomas Gottschalk hatte seine eigene Late-Night-Show mit Gottschalk Late-Night auf RTL. Als der sich verabschiedete, übernahm Thomas Koschwitz, ich glaube, so heißt der Mann, die Sendung, hieß dann RTL-Nacht-Show und war ein guter Host, kann man wirklich nicht sagen, aber nachdem Harald Schmidt dann für seine Harald-Schmidt-Show auf Sat.1 sämtliche Schreiber abwarb, war der auch relativ schnell wieder aus dem Geschäft. Und wir hatten natürlich dann Harald Schmidt, der, wie ich glaube, dieses Genre in Deutschland am meisten geprägt hat, mit, ich glaube, ganzen 19 Jahren. Ja? Also das ist nicht schlecht. 19 Jahre lang immer wieder dieselbe Sendung machen. Montag bis Donnerstag auf Sat.1, dann mal ARD, wieder Sat.1 und dann auf Sky. So erfolgreich auf Sky. Er hat es noch unter 400 Leute geschafft. Verabschiedet sich. Wir haben Jan Böhmermann mit dem Neo-Magazin Royal, das ausschaut wie eine Late Night, aber eher so wie die Heute-Show ist, wie ich finde, also eher so eine Satire-Show. Und jetzt natürlich die, beinahe hätte ich gesagt, großartige Late Night Berlin. Wir werden aber noch schauen, wie die sich jetzt weiterentwickeln wird. Jetzt stellt sich für mich die Frage und ich glaube, du bist der Richtige, der die beantworten kann. Warum bekommen wir es in Deutschland nicht hin? Und wir haben ja eine gute Fernsehlandschaft. Wir sind technisch soweit. Wir können gut planen. Wir können Sachen bauen. Wir haben auch hier den einen oder anderen Gast. Warum kriegen wir das in Deutschland nicht gebacken? Und vor allem, warum lassen wir es zu, dass wir ein derartiges Format so schlecht kopieren teilweise? Weil es reicht anscheinend schon irgendwo einen Stuhl aufzubauen, einen Tisch dazu und eine Band zu haben, um als Late-Night-Talker zu gelten. Ich meine, TV Total war ja auch irgendwie eine, Halligalli war irgendwas eine. Warum kriegen wir das nicht hin, qualitativ hochwertig hin? Also, warum schaffen wir das nicht?
Das ist jetzt, da können wir, glaube ich, jetzt noch mal eine Stunde diskutieren.
Na, alles klar, ich bin mal auf Klo, du redest in der Zeit.
Nein. Also, wo können wir anfangen, wo können wir auf... Also erstmal, deutsches Fernsehen hat ein Grundsatzproblem. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass es nicht innovativ ist, sondern eher kopiert. Es kopiert erfolgreiche Formate und du siehst Entwicklungen, die in den USA oder allgemein im internationalen Fernsehen, es wird viel aus USA kopiert, in Deutschland kopiert werden. Man merkt, oh, ist erfolgreich, wird immer und immer und immer wieder recycelt. So lange recycelt, bis eigentlich, also es ist so wie, wenn man merkt, ey, ich habe gehört, Pizza Salami schmeckt gut und es wird jedem Pizza Salami gegeben. Jedem. So lange, bis man eigentlich kotzen will. Und wenn man dann irgendwie merkt, ah, da drüben fangen die schon an, irgendwie jetzt mal einen Nudelauflauf zu machen. Nee, wir geben mal weiter Pizza Salami, wir wissen, die Leute essen das. Und genau so funktioniert halt deutsches Fernsehen, weil eben sehr viel konzeptmäßig kopiert wird. Und weil dann natürlich, wenn etwas Neues probiert wird, es ist ja nicht so, dass nicht kreative Leute da arbeiten, aber es hat dann eher, ja, wir nehmen das, was von dem wir sicher sind. Wir sind sicher, ja, wir wissen, das funktioniert. Wir wissen, das funktioniert. Und es ist ja auch so, es sind immer so, nehmen wir mal Reality-Soaps, sind immer noch die erfolgreichsten Formate, aber sukzessive natürlich gefallen am Nachmittag, was logisch ist. Weil wenn du jedes Mal denselben Fraß vorgeworfen bekommst, es springen immer dann Stück für Stück Leute dann ab. Und bei den Tonight-Shows, die sind ja trotz allem, was wir auch besprochen haben, das Konzept ist bekannt, aber dennoch vom Host sehr individuell. Und von daher muss da erstmal den Leuten die Chance gewährt werden. Ich bin ja jetzt bei allen Witzen einer, und das meine ich, glaube, da siehst du es ja genauso. Wir hoffen ja beide, dass Late Night Berlin ein Hit wird. Ja. Dass sich das so etabliert, weil wenn es einen Hit gibt, der sich dann irgendwie in Deutschland entwickelt, kommen ja dann weitere nach und dann entwickeln sich mit einem anderen Host, es gibt ja genug Sender, wo sowas gezeigt werden kann, neue Sachen, die dann jemandem gefallen. Es gibt genug kreative Menschen vor und hinter den Kulissen, die das dann ja auch machen können. Bei den Gästen sehe ich das ein bisschen anders, bin ich ganz ehrlich, weil ich glaube, da wäre die Rotation, um es einmal so zu sagen, zu ähnlich. Ich glaube, bei Harald Schmidt war es irgendwie auch so, ich hatte das Gefühl, ja, und wenn nichts geht, sitzt Anke Engelke da.
Anke Engelke oder Olli Dietrich, ja.
Ja, und das war zu häufig. Ja. Also ich glaube tatsächlich, in Deutschland vielleicht funktioniert es nicht jeden Tag mit einem Gast. Also das ist eher ein Problem, aber es liegt einfach daran, weil die Medienlandschaft in den USA mit der hier in Deutschland null vergleichbar ist. Also das sind so meine Gedankengänge grob überschlagen einmal zu dem Thema.
Aber das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, ich sehe es ja genauso. Also es ist ja, wenn ich den Fernseher anmache, ist das teils extrem verwässert. Und das, was original und noch genial ist, um diesen wahnsinnigen Karlauer aus der letzten Ausgabe mal wieder zu reanimieren.
Habe ich in der Sendung übrigens
gemacht. Das macht mich stolz. Dann sind das meistens Formate aus den USA, die wir einfach neu synchronisiert irgendwo haben laufen lassen. Genau. Das ist schon... Ja, es ist schwer. Wird nichts riskiert.
Es ist immer, aber genau deshalb haben es ja Streaming-Plattformen in dem Sinne geschafft, sich durchzusetzen. Das ist ja das Skurrile, weil Serienformate, die eine Stunde gehen, die mal anders erzählen. Kein Mensch hätte Game of Thrones im Fernsehen hier in Deutschland gezeigt. Mhm. Keiner. Aus dem ganz einfachen Grund, ja, das ist ja so ein Fantasy-Kram, das ist ja Blödsinn. Das
Risiko,
ja. Da wird ein Element genommen, das ist ja Blödsinn. Funktioniert nicht. Machen wir nicht. Wir machen lieber das, von dem wir wissen, das funktioniert bei unseren Zuschauern. Ja, aber Streaming-Plattformen können es machen. Und jetzt wollen die Fernsehsender es haben, weil sie merken, Moment, ist ja viel vielschichtiger. Ja. Die Geschichten werden sogar noch besser erzählt. Natürlich sind sie aber so erzählt. Game of Thrones vielleicht ein anderes Beispiel, denn das ist ja ein Fernseh, im Endeffekt eine Fernsehserie im klassischen Sinne. Die ist ja nicht quasi streambar produziert, sondern da kannst du ja immer wöchentlich gucken. Aber Fernsehen ist da nicht nachgekommen. Ist da nicht nachgekommen bei diesen ganzen Formaten.
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht bei mir, also mein erstes Format war ja auch geklaut. Und zwar haben wir uns ja da eiskalt an ProSieben.
Ist Galileo.
Wir haben Galileo gemacht. Wir haben es halt extrem dem Markt angepasst. Und jetzt klingt böse, wenn man sagt, man hat es verdummt. Aber das ist, wir haben einmal gesagt, wir haben es für RTL 2. Also das war ja, das da kann man aber auch ehrlich sein, das sollte für die etwas leichteren Gemüter sein. Ist aber auch nichts verkehrt dran, wie ich finde. Aber wir haben es geklaut und immer wenn man versucht hat, unsererseits, und ich war da ein regelmäßiger Pusher dafür, dass wir sagen, lass uns doch mal was trauen, lass uns doch einfach auch mal etwas so stehen und lass uns nicht alles mal zu Tode erklären. Wie ich sie auch finde, man muss auch einfach mal eine Aussage stehen lassen und lass den Zuhörer und Zuschauer entscheiden, finde ich das jetzt amüsant, bin ich dem der Sache neutral gegenüber oder fühle ich mich dadurch belästigt oder gar schon beleidigt? Also du musst dir irgendwie eine Zielrichtung mal festlegen, du musst ja anhand der Reaktion mal mitbekommen, was passiert, also wohin geht's denn überhaupt mit mir?
Fernsehen verkauft Bilder.
Ja. So einfach ist das. Genau. Und da war bei mir auch immer, also die Antwort, das war bei den Kollegen ja auch so, und das ist auch jetzt noch überall so, dass es heißt, nein, wir wissen ja, was geschaut, das schauen halt die Leute. Die Leute wollen das, Punkt, Punkt, Punkt. Und man nimmt dann immer so, wie du es gesagt hast, das ist die Formel, die hat in der Vergangenheit recht gut funktioniert. Ich schaue mir jetzt die Zahlen an, okay, das sind weniger Leute, die es sich angucken, aber die Produktion ist relativ günstig, deswegen rechnet sich's noch. Also machen wir weiter.
Das ist auch ein wichtiger Punkt tatsächlich, was du gesagt hast, Produktion ist günstig.
Deswegen funktionieren diese Reality-Formate auch. Du hast keine Schauspieler, du gibst dir nur grob vor, darum handelt es sich, redet mal, kriegst einen Huni am Tag, hast eine Kamera, ein Tonmensch, eine Produktionsperson, um jetzt einfach geschlechterneutral zu sein, dastehen und dann läuft es los.
Was glaubst du, warum nicht mehr Big Brother läuft?
Ja, ist zu teuer.
Auch direkt, genau. Produktion ist zu teuer. Und das war die Begründung. Also ein Kumpel von mir, mit dem ich auch zusammenarbeite, der hat ja alle Staffeln. Bei allen Staffeln saß der in der Regie.
Oh, der arme Kerl.
Und hat der hat wirklich 24, der hat auch unseren lieben Gruß an Steve. Der hat ihn auch miterlebt. Ja. 24 Stunden am Tag. Also die haben auch Schichten da geschoben. Mhm. Aber er hat dann auch gesagt, irgendwann wurde einfach eingestellt, weil dann die Reality-Formate kamen. Und so wie du es gesagt hast, da wird eine Kamera rausgeschickt. Das war's. Ist von der Produktion viel günstiger als dieses Haus und die ganzen Kameras und die Regie. Das darf ja keiner vergessen. Da ist eine Regie da, wo auch Personal arbeitet, live. Und dann wird daraus von den Redakteuren etwas zusammengeschnitten, wo 24 Stunden, glaubt mir, sehr wenig passiert, damit daraus erst eine Stunde, dann ein 30 Minuten, oder es war erst 30, 60, dann wieder weniger Minuten, ein einigermaßen unterhaltsames Format geschieht, damit irgendwelche Streitigkeiten, die gar nicht waren, noch dargestellt werden nach draußen.
Ja.
Und das deswegen läuft Big Brother einfach nicht mehr. Natürlich die Variante mit Promi Big Brother oder im Endeffekt ist ja das Dschungelcamp auch ein Big Brother. Die sind ja schon, da kannst du ja auch immer eine Schablone sehen, wonach die Leute da reingestellt werden. Ah, das ist der, du kannst dann vergleichen, Vorstaffel war der das, also ist der in dieser Staffel das. Du hast immer den Fußballer drinne, den ehemaligen, du hast immer den Musiker drinne, du hast immer den alten Mann, wo du weißt, okay, dieses Konfliktpotenzial wird sich geben und darauf bauen wir, das funktioniert. Da wird halt, da werden die Produktionskosten nochmal einmal im Jahr in die Hand genommen, weil es sich da lohnt. Aber du siehst keine, du wirst kein neuartiges Fernsehen in Deutschland sehen.
Ja.
Wenn du das sehen willst, musst du über den Tellerrand hinaussehen und woanders was sehen. Deswegen, ich muss ja sagen, also das ist leider sehr enttäuschend. Du kannst auch nicht mit neuen Ideen und neuen Formeln kommen.
Ja, das weiß ich. Wobei auch das, was ich mal vorgestellt habe den Leuten, war ja auch ein geklautes Format. Also das war ja auch das, was ich damals bei dem Regionalsender gemacht habe. Auch das wäre ja eiskalt eine Art Late Night gewesen, die... Da hätten wir ja auch geklaut ohne Ende. Aber selbst das war ja dann den Leuten zu, oh, weiß man nicht, um was kommt.
Dann kommt es dann, das, was dann schön gesagt wird, das fällt mir gerade so ein. Ja, auf YouTube gibt es ja ganz viel. Ja, das ist ja ganz, auch ganz schön. Aber da merkst du halt, zumindest glaube ich mir einzubilden, sehe ich dann, okay, ich verstehe, welche Idee du dahinter hast. Hm. Aber an der Umsetzung müsstest du eventuell das machen, was ich glaube, mir einbilden zu können, aufgrund hoffentlich meines Erfahrungsschatzes, den ich sammeln konnte. Aber das wird dann bei solchen jüngeren Leuten, die wirklich geile Ideen teilweise haben, wo ich nie im Leben alleine drauf kommen könnte, abgeschmettert mit, ja, aber ich habe ja so und so viele Views.
Ja.
Das ist okay. Ja. Das ist, ja, woran liegt das? Alternativlos hier gesehen, ja. Hype und genau. Dann ist es auch so, ja, du hast so viele, aber die gehen dann auch leider bei sehr vielen relativ schnell wieder weg. Außer bei denen, die sie professionalisieren.
Ja.
Und da gibt es ja auch einige, also da gibt es ja auch ein paar, die es dann auch schaffen. Den Sprung von YouTube, die können ja da bleiben. Du verdienst ja da auch, wenn du da Kohle verdienst, machst du alles richtig. Aber das gelingt eben auch nur denen, die sich professionalisieren können.
Ja. Das ist Streaming-Plattformen mal angesprochen. Die laufen ja an sich jetzt immer noch ein bisschen konkurrenzlos. Das ist ja, also ich weiß noch nicht mal, ob das Fernsehen, das wäre jetzt mal interessant, das könnte man mal erfragen, ob die so als Konkurrenz auf dem Schirm haben oder ob sich Fernsehen noch als Medium sagt, hey, wir haben hier so eine Position, die ist nicht angreifbar. Vielleicht weil ich glaube, ja, was uns hätte Fernsehen jetzt schon. Besonders ARD und ZDF, die ja also durch die GZ alleine eine Kohle verdienen, die sie sich erlauben könnten, experimentell zu sein, dass zu spät ist, weil sie nicht auf Quoten angewiesen sind. Und würde man jetzt zum Beispiel eine Plattform wie Netflix oder auch Amazon Prime, die ja aktuell eigenständige Sachen produzieren, keine eigenen Formate, aber Sachen produzieren, da wird einem ja schwindelig, wenn man das nur guckt. Würde man die als Konkurrenz sehen? Ich glaube, da wäre man experimentierfreudiger.
Fernsehen ist ja was anderes. Fernsehen funktioniert ja auch anders als eine Streaming-Plattform. Ja. Natürlich kannst du Streaming auf dem Fernseher dann auch
sehen. Ja, das Endgerät ist das selbe, ja, aber
genau,
das Prinzip Endgerät ist anders.
Ja. Aber im Endeffekt entscheiden die Werbegelder das. Ja. Und Fernsehen wird immer, und da bleibe ich auch so, auch wenn mir da wöchentlich widersprochen wird, Fernsehen wird, und da bleibe ich auch bei, immer seine Berechtigung haben. Die Entwicklung kann dann eher sein, dass es, oder es ist ja eigentlich auch schon, dass es so ähnlich wie beim Radio ist, zum Zweit- oder zum Nebenmedium wird. Denn Radio war ja auch mal das Hauptmedium und dann war es immer das Medium für nebenbei. Man hat irgendwas gemacht und hat dann dabei Radio gehört. Ja. Und man hat es nicht mehr so gezielt gehört. Aber aus diesem Radio, das Radio ist ja auch nie weg, im Endeffekt hat sich daraus das Podcasting entwickelt, weil dieses man hört und nebenbei macht man was, ist ja dadurch auch präsent und es eröffnet neue Geschäftsideen. Und beim Fernsehen wird sich das ja genauso entwickeln, dass es dann eher vom quasi Hauptmedium dann, ich weiß nicht, ob es Zweitmedium wird oder wie arbeitet es zusammen, man versucht es ja zu verschmelzen mit Internetnutzung, weil man sagt, ja, die surfen ja eh im Internet, dann sollen alle auf Twitter zu diesem Thema was sagen und es soll dadurch interaktiver gemacht werden. Ja, oder wenn du ein Fußballspiel oder was auch immer du für Sportsachen guckst, du kannst ja dann die Statistiken sehen. Das sind so die ersten Gehversuche, aber ich glaube, da wird irgendwann der Durchbruch kommen, dass man tatsächlich, in welcher Form auch immer, interaktiv seinen Film oder seine Sendung mit beeinflussen kann, dass sich auf das eigene Seherlebnis auswirken kann. Da hatte ich auch mal sehr so ein paar Ideen für mich mal entwickelt, wie man Sportsendungen machen kann. Aber auch das sind ja alles rohe Gedanken. Und das wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren dann zeigen, wie wir Fernsehen gucken. Tatsache ist, die Werbegelder, die da fließen im Fernsehen, sind so hoch. Deswegen wird es seine Bedeutung nicht verlieren.
Ja, ist ja auch, ja, ist eine Plattform zum Verkauf. Ja, das, was dazwischen läuft, die Sendung an sich ja, ist ein Lückenfüller.
Ist egal. Ja? Die Sendung, tatsächlich, das muss auch, das ist halt leider so. Da sind viele sehr sauer, ja, da läuft Werbung. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn dich Werbung nervt, es gibt die Option, eigentlich, also quasi jedes Programm online dir anzusehen. Jedes. Jeder Sender hat eine Mediathek, wo du dir das Ganze ansehen kannst. Da machst du einen Adblocker an. Naja, okay, also ich will es ja ungern, weil auch die sollen sich ja alle finanzieren. Aber die Inhalte sind eigentlich völlig egal. Es geht nur ums Verkaufen der Werbezeiten im Fernsehen. ARD, ZDF hast du angesprochen, denen geht es nicht so, weil sie die GZ-Gebühren haben. Und die am meisten experimentieren könnten, die Öffentlich-Rechtlichen, experimentieren eigentlich mit am wenigsten.
Wobei, ich finde, ZDF macht es jetzt mit dem Neo-Ableger eigentlich relativ ordentlich. Also ZDF Neo empfinde ich so ein bisschen, das ist das Programm für die Jugend. Da wird auch mal eine Sendung gezeigt, die als Comedy läuft, aber gar nicht komisch ist.
Dann kommt das Nächste. Also ja, Satire ist natürlich auch quasi Zeitgeist. Mhm. Alles satirisch sehen und ja nicht ernst. Ja. Ja, wir orientieren natürlich, weil wir nur Interesse haben, Werbung zu verkaufen und wir wollen, deswegen wird ja immer von der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49 beziehungsweise auch mal von 14 bis 59 gesprochen. Es ist ja wichtig, ein Programm zu machen für die Jungen. Da denke ich immer, ja, das ist alles ganz schön und gut, aber guckt doch mal, wer sind eure Zuseher? Fernsehen ist halt leider so, gucken, also der Altersschnitt wächst immer und es sind halt die Älteren und der Tatort, jeden Sonntag zieht die höchsten Einschaltquoten, die meisten Zuschauer hat den höchsten Altersschnitt und daran orientieren sich dann welche. Also auch da wird immer ein Widerspruch gezeigt. Natürlich, das hängt damit zusammen, dass die Werbung machen. Die wollen junge Käufer für ihre Produkte haben. Die wollen nicht den 60-Jährigen, der das Produkt kauft. Sie wollen dass derjenige, der dann die Werbung sieht, sein Produkt kauft. Denn je jünger er ist und an seine Marke gebunden wird, desto länger bleibt er an die Marke gebunden. Das ist der Hintergedanke daran einfach. Aber teilweise Widerspruch mit den Inhalten, die dazu genutzt werden. Mhm.
Ja, so ist richtig, wie du das. Also empfinde ich so. Ich kann ja nicht, es wäre jetzt vermessen von mir zu sagen, ich wüsste die Antwort auf die Probleme des Fernsehens und warum, weshalb, wieso. Aber wie du es mir so sagst, und du bist ja auch da weitaus tiefer drin als ich,
Ja, also
da ist das, ja, klingt alles sehr, sehr richtig.
es gibt da unterschiedliche Meinungen. Es wird halt meist immer mit Totschlagargumenten
Ja, die
gearbeitet.
Zahlen sind gut. Ja, das kenne ich irgendwo, ja.
Genau, das ist immer, die
Ja.
Zahlen sind gut, die sind gut. Sie sinken, du hast es ja gesagt, die Zahlen, ja, sie fallen, aber sind gut.
Ja.
Also ja, das ist eigentlich das Zeichen, dass die Sättigung erreicht
Ja,
ist, Leute.
aber man
Die
drückt es halt
Sättigung
dann nochmal
ist
aus. Ja.
erreicht.
Das ist, aus
Ja.
diesem Alter kann ich noch ein bisschen was rauspressen, sagt er gerne mal, der Östdeutsche.
Ja, sucht was, sucht, ne? Und du hast, man muss viel über den Tellerrand hinausblicken, um dann sich neue Sachen auszusuchen. Man will halt im Fernsehen wenig riskieren.
Glaubst du,
Das ist so.
also wie gesagt, wir haben es ja beide schon gesagt, wir hoffen alle, dass Late Night Berlin erfolgreich wird. Und wir
Dringend.
gehen jetzt auch
Ganz,
mal.
ga also wirklich, wir haben Witze gemacht. Ich hoffe es
Ja, ich
dringend.
hoffe auch, dass Böhmermann erfolgreich bleibt und vielleicht noch erfolgreicher wird. Ich hoffe auch, dass der Kollege auf SWR, dessen Name mir ständig entfällt, der auch eine Late Night macht, dass das Ding auch noch stärker wird. Jetzt habe ich ja die Frage, meinst du, ist, wir werden es jemals auf die Reihe kriegen, dass wir uns trauen könnten, zu sagen, weißt du was, wir lassen eine Late Night folgen auf eine Late Night, wie es in Amerika gang und gäbe ist. Wir haben die Tonight Show gefolgt von Late Night. Wir haben die Late Show gefolgt von dem grandiosen Titel Late Late Show. Jetzt mal angenommen, wir steigen 2022 ein und sagen, jawohl, bis dahin hat, ich denke, auch Late Night Berlin seinen Sendeplatz Montag bis Donnerstags. Freitags werden ja traditionelle Filme gezeigt. Und wir sagen, okay, wir kommen dann um 12:15 Uhr und machen die Later Night aus einer Stadt, aus der wir tatsächlich produzieren. Glaubst du, das wäre dann wir wären so weit in Deutschland, wir können unseren Zuschauer das anbieten, oder haben wir den so antrainiert, dass wirklich jede Stunde was anderes kommen muss? Außer
Ich
es ist Big
glaube,
Bang Theory oder The Simpsons.
ja, auch, naja, es werden ja auch Filmreihen gerne am Stück dann gezeigt, ne? Aber das meist an Feiertagen, ne? Also, dass man so linear dann auch programmiert, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, da wird eher dran gezweifelt, ja, kann denn zweimal das gleiche Format dann auch bestehen? Wenn irgendein kleiner Sender, und es wird sich ja, der Fernsehmarkt ist ja vollkommen zersplittert. Vollkommen. So viele kleine Sender, natürlich große Sendergruppen, die dahinter sind, aber wenn es dann irgendwo bei einem kleinen Sender funktioniert und klappt, Joko und Klaas war zuerst, wo war es, auf dem
Wie?
auf einem kleinen ZDF,
Ja.
nee, auf einem ZDF-Ablegersender, ich habe ihn nicht
Ich
mehr
auch
im
nicht mehr.
Kopf,
Und dann noch Viva, dann
oder
MTV und dann, ja.
MTV, irgendwie sowas, und dann ging es halt zu ProSieben. Wenn das bei irgendeinem kleinen Sender funktioniert, wenn da tatsächlich irgendeiner sagen sollte, wir machen zwei Late-Night-Formate hintereinander weg, dann wird sofort der erste große Sender, dann macht es der nächste große Sender. Das ist dann geht's schnell. Aber diesen Weg, der muss ja erst andersrum starten. Beim großen Sender erfolgreich sein. Wenn das erfolgreich ist, dann wird es kopiert, gemacht, getan. Und irgendeiner sagt, halt, wartet mal, das funktioniert. Wir versuchen es mal hintereinander, weil wir nicht wissen, was wir eh danach machen. Machen wir einmal eine Doppelstunde hinterher. Und wenn man sieht, ah, beim Kleinen funktioniert, dann geht die Kette wieder zurück zu den Großen. Das wäre die Voraussetzung. Ob es tatsächlich so ist, wer bin ich, solche Entwicklungen einschätzen zu können? Weil, also Medienlandschaft, ich habe es vorhin so spaßeshalber gesagt, du kannst nicht planen, was in 5 Jahren ist. So ein Blödsinn.
Ja, ich habe.
Das geht, du kannst das nicht planen, überhaupt nicht. Also, du kannst nicht planen, was in 5 Wochen sein wird. Es geht nicht.
Ja, gut, in 5 Wochen, was machen wir da noch?
Ja,
Gute Frage, ist auch schon fast
also.
wieder Juni. Ja.
Da wird CM Punk ins
Ach, hör
Octagon
doch
gehen.
auf!
Fällt mir gerade wieder
Ach, hör
ein.
doch auf. Ich dementiere derartige Gerüchte. Habe ich mich aber auch nicht eingelesen, deswegen kann ich es nicht sagen.
Keine Gerüchte,
Keine Gerüchte, bleib da bitte bei deinem dreckigen Möchtegern-Sport dabei. Oh, verflucht, kann ich ja auch nicht sagen. Ah! Das müssen wir rausschneiden, Valandi, ernsthaft. Ach, lass es drin, komm, ist wurscht.
keine. Ach, herrlich. Ja, ausführliches Thema und ich glaube, wir könnten immer noch stundenlang
Ja.
philosophieren, nicht philosophieren darüber, sondern darüber diskutieren. Wer sich das tatsächlich hier bis zum Ende angehört hat, ich hoffe tatsächlich, dass da auch ein paar neue Eindrücke mit dabei waren. Und soll jetzt nicht so rüberkommen, alles
Nein,
schlecht und
es
Fernsehen,
ist nicht schlecht.
ganz im Gegenteil, aber es ist ein hart verbissenes, hart verbissenes Geschäft. Und man muss sich darüber im Klaren sein, worauf man sich da einlässt. Und es ist nicht immer alles so einfach, wie man sich vorstellt. Das ist
Ist
halt
bei
auch
allem auch nicht
etwas,
alles so
worauf
lustig,
man.
wie man sich's vorstellt.
Nee, wahrhaftig nicht. Aber das ist das Gute, man kann relativ schnell abschalten und wenn ich eins gelernt habe, man kann sich auch mal gehen lassen. Es reißt keiner im Kopf ab.
Vollkommen richtig. Vollkommen
Ja.
richtig. Also für uns richtig, schaut an, was ihr anschauen wollt. Schaut ruhig auch Late Night Berlin an. Bitte macht es. Wir schauen es uns auch jedes Mal an. Nicht nur, weil wir wissen wollen, ob unser Monolog genommen wird. Und wie es
Ja.
Valandi auch schon gesagt hat, keiner kann 5 Jahre in die Zukunft gucken. Deswegen haben die ja 2022 angepeilt. Das ist in, lass mich hochrechnen, 2, 3, 4 Jahren. Und wenn wir dann erstmal mit der Later Night ins Programm gehen, ich denke, da wird es richtig gut werden. So ein paar
Freue mich.
End-30er, weil Landi ist zu dem Zeitpunkt schon 78. Ich denke, da haben wir noch eine richtig gute Zeit für uns.
Ich finde das nicht gut, dass wir solche Sachen hier offiziell
Absolut.
verkünden.
Ich
Aber
denke, wenn, wenn
andererseits
es einen Ort
an
gibt, an dem wir es machen können, dann bei Wir schauen TV, dem einzig aufgezeichneten Live-Podcast der Welt.
der Welt, meine Damen und Herren, der Welt. Und dort wird dann beim 25-jährigen Ausgabenjubiläum bei unserer Silberausgabe ein Film besprochen, auf den ich mich freue. Bist du bereit? Dennis, ich möchte es anders machen. Statt dass ich den Film verkünde, möchte ich, es kann wieder der Praktikant aufnehmen. Nein, Spaß beiseite. Doch.
Alles ernst,
Ich habe
was wir so sagen.
ich habe einfach eine Idee geklaut
Raus damit,
von einem.
Valandi. Was ist die Idee?
Also, ich werde mir den Trailer des Films jetzt ansehen, ihn dir beschreiben und du musst erraten, welcher Film das
Sehr
ist.
gerne, Valandi. Ich weiß, wie gut du beschreiben kannst. Das haben wir des
Ja,
Öfteren schon hier erfahren können. Du springst auch
ach
überhaupt
so,
nicht,
wir haben
wenn wir Themen haben.
es tut mir leid, dass die Amazon-Reviews ausgefallen
Ja, aber
sind.
man zeigt uns hier gerade an, Sendung ist vorbei, wir müssen zum Ende kommen.
Ja, die Zeit. Also, nee, also ich habe die Amazon-Reviews offen, aber lassen wir sie heute einmal aus. Es tut mir leid, dass es so ist. Wer meckern will, bitte an @NachtriderWSTV, die Hassmails dann
Bitte
ab.
macht, ich
Nächstes
lese
Mal.
wirklich jedes, ich lese alle, jeden Kommentar wirklich komplett. Ich
Ja.
mach ruhig.
Aber nächstes Mal wird es dann auf jeden Fall die Amazon-Reviews geben zu folgendem Film. Wenn der Trailer nämlich beginnt, steht Carolco drauf.
Was
Und
bitte?
im Hintergrund, Carolco stand da.
Okay.
Und es ist ein Skelett mit vielen Witzen zu sehen. Die erste Aufschrift, Same Make. Und es sind dann, und Same Model steht danach. Und es ist eine Person zu erkennen. Nach der Person immer abwechselnd mit einer langhaarigen Frau. Und plötzlich taucht ein kleiner Junge auf und ein LKW stürzt die Brücke hinunter. Und es steht New Mission da.
Terminator
Ja.
2.
Jawohl! Ich wusste, bei New Mission musst du es eigentlich wissen. Großartig. Wir besprechen Terminator 2, Tag der Abrechnung mit Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton. Und wir werden nicht auf den John Connor Schauspieler dann viel eingehen. Doch, wir müssen auf ihn eingehen. Der hatte ja dann so ein paar Probleme, glaube ich. Was war es?
Alkohol,
Alkohol?
Drogen, Gefängnis, also.
Alles hatte er mitgemacht mit Skynet. Wie hieß er? Robert Patrick?
Ich habe den Namen
Ich
schon
weiß
komplett
nicht.
aus meinem Gedächtnis, aber ich
Der
gelobe, dass ich recherchieren werde.
Skynet, der T-800 gegen den T-1000. Ach, was hab ich diesen Film gefeiert! Und es wird die Silberausgabe von Wir schauen TV Terminator 2.
Wahnsinn. Ja, das ist jetzt mal, reißt uns vielleicht auch wieder aus diesem Loch der heutigen Ausgabe heraus.
Ach, ich fand die auch
so. Ach, die war in Ordnung. Ach, da kann man jetzt nichts sagen. Ich meine, wer, hallo, die Kritiken sprechen für uns.
Ja, genau. Und da ist mir wieder den Ball herausragend zugespielt, denn wenn ihr ein Review schreiben wollt, bitte macht es, denn ihr helft uns damit sehr. Am besten noch ein 5-Sterne-Review, so wie Kohlsalat das letzte geschrieben hatte auf iTunes. Natürlich, ansonsten folgt uns auf Twitter auf @wir und unter dem Handle @wirschauntv. Dennis folgt ihr unter @nachtriderbstv. Ich erwarte aber, dass das Handle demnächst geändert wird, wenn der junge Mann seine neue Aufgabe öffentlich verkünden wird. Dann wird er nämlich wirschauntv verleugnen, so wie du bist.
Ja, so wie ich bin. Also sobald ich nur den Hauch von Erfolg schnuppere, auch wenn es nicht mein eigener ist, streite ich ja eigentlich jedes andere ab. Also, aber als Medienhure muss ich mich ständig auf den neuen Job einstellen. Das darf man nicht vergessen.
That's the nature of the business. Okay. Dann natürlich auf Facebook verfolgen. Demnächst wird das Gewinnspiel mit dem Shirt kommen, das ich am liebsten selbst haben möchte. Oder, ja, wir müssen mal überlegen. Also da wird es angekündigt, aber wie wir es machen, werden wir dann sehen. Auf SoundCloud natürlich uns abonnieren. Dort sind die Folgen immer als erstes zu hören. Kurz danach auf iTunes, auch dort dringend abonnieren. Auf Stitcher sind wir auf podcast.de und auf Castbox und ebenfalls den YouTube-Channel abonnieren. War eine schöne Ausgabe, hat Spaß gemacht. Wir haben viel aufgehört. Toller Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall gucken. Dann mal, das ist die wahre Traumfabrik, The Late Shift. Gibt viel, wir haben viel dazu gesagt. Fragen einfach anhauen. Hat mich gefreut. War schön.
Ja, das ist mal so ein richtig positiver Abschluss, den du hier pflegst. Ich weiß gar nicht, wie ich damit klarkommen soll, dass dann jetzt so lange wieder Pause ist, bis wir wieder uns hier zusammenfinden. Wie deswegen romantisch, wie sie auch beschrieben wurde vom alten Kosalat.
Ja, genau. Ja, genau, das war nicht großartig. Ja, deshalb heute wird es definitiv, nachdem es keine Amazon-Reviews gab, auch keine unangenehme Pause geben, sondern ganz einfach, wir hören und vielleicht sehen uns das nächste Mal bei Wir schauen TV.
Macht es gut, bleiben Sie uns gewogen und nicht vergessen, bei 3 Kritiken mit 5-Sterne-Bewertung wird Valandi sich ausziehen. Ich glaube, das ist ein schöner Anreiz. Dann könnt ihr mal den, was wir hier in der Fachsprache sagen, den Valandi sehen.
Gut. Bis zum nächsten
Mal. Auf Wiederhören. Wunderbar.